Ich mach.
Du machst, ich wusste jetzt nicht, wer eigentlich von uns mit der Begrüßung startet, aber dann kannst du das gerne machen, Mike.
Darf ich das machen?
Ja,
Ich
beginn
habe
halt.
mir sogar extra eins zurechtgelegt.
Nein! Ah, dann mach du das, mach du
Wie ist,
das.
Lin, wie ist denn deine Meinung zu Spaghetti-Eis?
Boah, das ist richtig random, Alter. Meine Meinung zu Spaghetti-Eis ist gut. Es kommt aber immer auf das Verhältnis Eis zu Sahne an.
Okay, wie darf es sein?
Ja, du kennst, also, wie darf es sein? Es sollte natürlich mehr Eis als Sahne sein, weil Sahne ist ja nur so ein Fülleobjekt in diesem
Ja,
ganzen
ja.
Konstrukt. Ja, das ist ja liegt ja unter dem spaghettifizierten Eis quasi. Und ich finde es immer ätzend, wenn du so mit dem Löffel so da durchgehst und du merkst irgendwann so, weil das hat ja auch eine andere Dichte wie das Eis. Aber du merkst so, zack, da kommt schon die Sahne. Und wenn das zu viel ist, dann denke ich mir so, okay, jetzt habt ihr hier gepanscht. Jetzt habt ihr hier das Spaghetti-Eis gepanscht und dann weiß ich halt nicht, also gut, kommt dann wieder darauf an, wie teuer dieses Eis dann auch war,
Ja.
aber ich bin da kein Fan von, wenn man da zu viel Sahne reinmacht, dann muss das mehr Eis sein.
Aber bist du denn Fan von dem klassischen Spaghetti-Eis oder lieber so ein? Es gibt ja auch mittlerweile mit Banane und Schoko oder so, weißt
Oh, ich habe das noch nicht probiert, ehrlich gesagt, sowas. Ich kenne nur das klassische Spaghetti-Eis.
du? In Aachen gibt es nur das Klassische.
Also, ich glaube, hier ticken die Uhren noch ein bisschen anders, Mike, bei uns.
Pass auf, ich war vorhin. Also wir nehmen ja heute am Sonntag auf, ausnahmsweise mal ein bisschen später als sonst. Und das Wochenende war ja richtig geil, wettertechnisch.
Ja,
Und
korrekt.
jetzt zum Abschluss des Wochenendes waren wir dann vorhin noch Eis essen und dann stand hinter uns so ein Typ mit seiner Frau, wie ich dann nachher gelernt habe, und meinte dann irgendwie so: Ich habe ja noch nie den Sinn von Spaghetti-Eis verstanden, ne? So random. Also es war halt eine ultra lange Schlange, deswegen standen wir leider auch ein bisschen länger da so. Zählt er so zu seiner Frau: Ich habe noch nie den Sinn hinter Spaghetti-Eis verstanden. Da kann man ja auch gleich normale Spaghetti essen. Ich drehe mich so und denk so: Was?
Ich finde, wenn sich jemand fragt, der lange Single war, wie fühlt sich eine Ehe an oder wie fühlt sich eine gute, lange Beziehung an, ist genau das. Wenn du solche Fragen an deine Partnerin stellst oder an deinen Partner stellst, dann, ja, dann fühlt man sich zu 100% sicher und hat auch gar keine Angst mehr davor, auf die Antwort von solchen Fragen, ne?
Das Ding war, er sah einfach aus wie ihr Sohn. Weißt du, es war
Okay,
einfach.
das jetzt wird's irgendwie weird.
Also
Okay.
meine Freundin meinte halt irgendwie, ja, die hätten halt beide einfach Eheringe gehabt. Das hätte mir irgendwie aufgefallen. Ich achte auf sowas nicht. Ich weiß nicht, ob.
Ey, das ist aber auch so ein Ding. Das wäre mir im Leben nicht aufgefallen,
Nee, aber
ob die
irgendwie, also.
Eheringe hätten bei der Entfernung.
Und dann meinten die auch, also er hatte dann auch. Er war ein bisschen weird, muss man sagen. Komm, wir
Ja.
machen uns jetzt mal ein bisschen lustig. Es tut mir leid, aber es ist halt, der war so ein bisschen weird. Und als er dann
Ja.
dran war, irgendwie meinte er irgendwie, ja, ich hätte gern zwei Kugeln, einmal Schoko und einmal Zitrone. Und dann, okay. Und das dann nochmal.
Aber wie kann man sich über Spaghetti-Eis aufregen und dann so eine absolute Unhinged-Kombination von Eis nehmen?
Meinte ich auch, das ist so
Also entschuldige mal
richtig
bitte,
basic einfach.
du regst dich über Spaghetti-Eis auf, ja, über die Konsistenz und die Zusammensetzung von Spaghetti-Eis und nimmst dann Schoko-Zitrone. Das ist eigentlich dein scheiß Problem. Mike, ich weiß, hier in Aachen, wir haben noch nur das klassische Spaghetti-Eis, aber wir haben zumindest nicht solche Idioten, die bei der Gelato stehen und sich so eine Frage stellen bei so einer Eiskombination, hör mal.
Das Ding ist, wir haben uns dann vorhin auch so ein bisschen über Eis unterhalten, ne? Wonach schmeckt eigentlich Blauer Engel nochmal?
Was ist denn bitte Blauer Engel? Ich
Kennst du
habe noch
das nicht?
nie Blauer. Ich kenne Schlumpfeis. Aber was zur Hölle ist Blauer Engel?
Blauer Engel. Ja, das ist halt blau, aber wie es schmeckt,
Ja,
weiß ich gerade
toll!
nicht.
Das hätte ich jetzt auch aus dem Namen
Aber es ist irgendwie,
herausbekommen.
es ist auch irgendwas in dieser Richtung. Also,
Okay, pass auf,
wonach auch immer Schlumpf schmeckt,
bevor wir jetzt hier raus einen Essens-Podcast machen zum Thema Eis. Noch eine Sache zum Thema Eis und dann wechseln wir. Ich habe in Nürnberg die Sorte Zitrone Zimt gegessen. Isst man
Oho.
Eis? Man isst Eis. So.
Ja, klar.
Und ich war einfach mal neugierig. Hab gedacht, komm, nimmst du einfach mal die Kugel. Das war gar nicht so scheiße. Du hast zwar zuerst diesen Zitronengeschmack so als erstes auf der Zunge, aber dann zieht so ein zimtiger Nachgeschmack hinzu. Und das, so weird es auch klingt, das ist so ein bisschen wie mit süß und salzig, es funktioniert irgendwie. Irgendwie funktioniert das. Das ist wie eine süß-saure Soße. Kann ich nicht nachvollziehen, aber es
Es
funktioniert.
funktioniert, ja. Ey, an der Stelle hole ich mal eben hier meinen Eiskaffee raus.
Ja, nicht mein Monster Energy. Prost.
Prost. Ey, ich habe so viele, also wir sind jetzt in einem ganz normalen Turnus, aber ich habe so viele Sachen erlebt. Aber vielleicht schieben wir das einfach so ein bisschen ans Ende, damit wir die Leute nicht verlieren.
Fun Fact dazu, meine Freundin sagte wirklich vor 10 Minuten zu mir, warum fühlt sich diese Woche an, als wären das 3 Wochen gewesen? Und ich habe gesagt, ja, das ist einfach super viel passiert ist. Und ich glaube, das geht bei dir genauso.
Ohne Witz, ist Ostern war ja und, und also ich war im Urlaub und alles. Aber da vielleicht machen wir das am Ende, aber ich muss es erzählen, weil es sind so viele geile Sachen einfach noch passieren. Willst du es jetzt hören, oder was?
Ach so, ja, ich hab gerade, dann starte einfach. Ich weiß gar nicht, wo du hin möchtest. So, das war jetzt meine Frage.
Ach so, ey, dann reden wir jetzt erstmal über Musik. So,
reden machen wir erstmal Musik.
So. Sag mal.
Ja.
Das wird heute übrigens eine super chaotische Folge, habe ich das Gefühl. Aber fangen wir einfach mal an mit Five Finger Death Punch. Reißen wir das, wie sagt man?
Räumen wir das Feld von hinten auf?
Wir reißen das. Wie heißt denn das? Was klebt man sich, wenn man blutet, was klebt man sich drauf? Das
Pflaster, willst du mir gerade sagen, du weißt, du hast einen Scheiß. Oh, Alter, Mike.
Ey, ist Sonntagabend. Für mich ist auch die 6. Stunde. Wir reißen das Pflaster jetzt einfach mal schnell ab. Five Finger Death Punch featuring DMX. This is the way. Für euch nur mal kurz so zum Einblick. Wir einigen uns im Vorfeld dieser Folgen immer so ein bisschen darauf, was hat der eine vielleicht entdeckt oder gehört, worüber wollen wir reden und so. Und in diesem Fall jeder mal irgendwie so zwei Bands irgendwie ins Körbchen geschmissen. Ich hatte den Song gar nicht gehört, aber habe ihn einfach mal in die Liste gepackt.
Moment, weil ich dachte, hast du ihn nicht angehört?
Doch, aber ich habe ihn erst in unsere Liste gepackt, um ihn dann zu hören, weil ich dachte, okay. Five Finger Death Punch featuring DMX, das kann ja nur Quatsch sein. Und bevor du da was zu sagen darfst, ich möchte mal kurz, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die Five Finger Death Punch haben zu diesem Song, zu diesem Featuring mit DMX einfach ein paar Reaction-Videos machen lassen von Leuten wie DMC, von Run DMC oder Exhibit oder auch Leuten von Cypress Hill zum Beispiel. Alles halt wirklich Rap-Größen, die wiederum dann so in 1,5 bis 2 Minuten erklärt haben oder reacted haben auf diesen Song und den natürlich dann halt in den Himmel gelobt haben.
Natürlich.
Weil natürlich DMX, der, ja, weiß ich jetzt nicht, wie man ihn einstufen will, für manche wahrscheinlich einer der größten Rapper oder so. Nicht, ist vielleicht nicht der wichtigste, ist auf jeden Fall eine Ikone. Ja. Auch durchaus kontrovers wegen durchaus homophoben Texten. Ich finde, das kann man auch mal erwähnt haben.
Nee, finde ich, muss man schon dazu sagen.
Muss man schon sagen, aber er ist halt für seinen Style und so gefeiert gewesen und gute Songs gemacht, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich mir den Song daraufhin aber auch angehört und dachte dann so, ist gar nicht so geil, was die da gesagt, also wie die das gesagt haben. Ich weiß nicht, wie siehst du das? This is the way.
Also Mike, manchmal tust du mir Songs in unsere Liste, wo ich denke, du weißt ganz genau, wie ich darauf jetzt reagieren werde. Du weißt ganz genau, was ich von den Künstler halte. Und du weißt ganz genau, selbst wenn ich den Song noch nicht gehört habe, wie ich darauf reagieren werde, wenn ich ihn gehört habe. Und ich sage jetzt mal so, ich wäre nicht engagiert geworden von Five Finger Death Punch für eine Reaction, weil ich hätte das Ding zerrissen in der Luft. Das ist einfach so. Es tut mir leid.
Hau mal raus, komm.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit meinem Rant. Es ist so viele Dinge, die mich so unglaublich abfucken an diesem ganzen, generell an der Band, an dem Konzept und auch an diesem verkackten Song. Und dass diese Reactions so gemacht werden, ist quasi noch die Sahnekirsche on top. Wirklich. Also erstmal, ich finde den Song unglaublich schwierig und langweilig. Ich verstehe, der Text wiederholt sich einfach 3-mal von Five Finger, also von dem Ivan Moody von Five Finger Death Punch. Er singt 3-mal das Gleiche gefühlt. Hm. Wir haben DMX, der irgendwie doch schon sehr prominente Rolle einnimmt im Song. Der beginnt ja auch den Song und singt ja auch im Chorus mit anscheinend. Aber dann finde ich die Lyrics total platt. Also es ist wirklich so, okay, ihr wisst ganz genau, welche Zielgruppe ihr damit ansprecht. Und das lässt sich auch gar nicht von der Hand weisen. Das Video finde ich auch so lame, weil die Band macht einen Performance-Shot und dann fügen sie DMX über AI-Bilder mit hinzu, wenn er seine Parts hat. Also es ist wirklich so ein Sammelsurium auf Worst Case, irgendwie ist das Gefühl. Es ist, der bleibt nämlich mal im Kopf stecken. This is the way. Was will mir der Titel This is the way aussagen? Was möchten die mir vermitteln? Dass es denen gut geht und dass die richtige Richtung ist? Okay, aber also wirklich Substanz hat das ja Ganze nicht.
So. Es ist der Hammer. Die haben halt auch in irgendeinem Pressetext oder so, ich glaube bei Metal Injection hatte ich das gelesen, von wegen, ja, DMX ist halt, der hat immer frei raus das gesagt, was er gedacht hat, So, stimmt wahrscheinlich auch. Und dann irgendwie, ja, und Five Finger Death Punch steht ja ebenso für authentische, direkte, also ich habe das mal so frei zitiert irgendwie, ne, aber so unter dem Motto, wo ich dann dachte, ja, das macht euch halt auch in vielerlei Hinsicht irgendwie auch schwierig, so als Band. Aber keine Ahnung, ich finde den, also in den Reaction von DMC, er sagte halt irgendwie so, ja, krass, und das Solo und so, der hatte halt echt auch fast Pisse in den Augen. Also das fand ich voll drüber einfach. Wahrscheinlich, weil ihm das mit DMX so nahe ging oder so. Aber die haben halt getan, so als wenn das halt so ein neues Walk This Way, so Run DMC featuring Aerosmith oder, ja, weißt du, dieses Crossover, so. So haben sie das halt irgendwie formuliert die ganze Zeit. Und ich finde das halt einfach. Also entweder machst du halt was richtig Geiles und dann wird das halt von sich aus halt auch, kriegt das so eine Bewegung, so eine Dynamik, dass halt Leute das halt auch als etwas Frisches, Großes wahrnehmen. Oder du versuchst den Leuten das einfach so lange unter der Nase zu reiben, bis man es halt vielleicht glaubt. Und das ist, glaube ich, die Taktik in dem Falle. Ich finde den Song auch überaus langweilig. Also es ist halt, hat halt auch irgendwie so einen leichten Country Style irgendwie, das ist auch gar nicht.
Ey, es ist nicht absolut Airplay-tauglich. Das ist so richtig Rockradio, sorry, Radio Bob in Deutschland, Sirius X, Liquid XM, wie es heißt, in Amerika. Es ist das absolut glattgeschliffenste, was du aus Metal oder Rock machen kannst. Und es eckt nirgendwo an. Das kann sich meine Mutter zu Hause anhören und findet das gut. Das will ich gar nicht so als, also dass meine Mutter das hört, ist gar nicht so der Punkt. Ja, meine Mutter kann hören, was sie möchte, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es ist so unglaublich, ja, es hat einfach keine Ecken und Kanten. Und das finde ich irgendwie gerade bei Rock und Metal immer so schwierig. Wenn du irgendwie so eine Außenseitermusik hören möchtest oder machen möchtest, dann so glatt geschliffen zu werden.
Gerade bei so einer, also ich meine, Five Finger Death Punch ist ja jetzt auch kein Poprock. So, die könnten halt auch viel schwerer, viel, viel edgier klingen. Und mit DMX hast du ja eigentlich einen Rapper, der halt auch richtig bissig nach vorne gegangen ist. So, das hätte auch fett werden können. Ich fand es aber auch komplett. Also, wie gesagt, ich bin auch überhaupt kein Fan von Five Finger Death Punch, aber es hätte auch geil werden können, theoretisch, ne?
Aber was mir gerade erst aufgefallen ist, ich hatte gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, als du darüber gesprochen hattest, der DMX ist leider schon verstorben, richtig? Also, das ist ja nach seinem Ableben jetzt passiert. Und das habe ich jetzt beim ersten Hören gar nicht so vor Augen gehabt und habe gedacht, okay, das ist halt irgendwie so der Versuch von DMX nochmal relevant zu werden. Jetzt ist natürlich die Situation, er ist tot. Ey, dann denke ich mir gerade so, wie kann das denn sein, dass das noch eins der Songs ist, die nach seinem Ableben mit irgendwelchen restlichen Lines, die er aufgenommen hat, noch gemacht wird, ja? Und ich so, ich finde das halt irgendwie peinlich. Ich kann das nicht anders benennen. Wer auch immer das geistige Eigentum von DMX aktuell im Besitz hat, das war eine absolute Fehlentscheidung meiner Meinung nach. Es tut mir leid. Ich kann es nicht anders beschreiben.
Ja, also ich glaube, wir wollen hier natürlich auch nicht respektlos klingen, dem verstorbenen DMX gegenüber.
Nein, aber absolut
nicht. Also ich kenne jetzt auch nicht die komplette Hintergrundstory, wie das da zustande gekommen ist, ob das mal geplant war, aber nie rausgekommen ist oder so. Das Ganze ist sowieso auch Teil von der Deluxe-Version von Afterlife, von dem Album, was 2022 irgendwie rausgekommen ist. Also keine Ahnung.
Weißt du, wie sich das anfühlt? Ich muss jetzt einfach mal sagen, es fühlt sich genauso an wie hieß die alte Band von Chester Bennington, diese Grey Days. Es hat das gleiche. Also man kaut das wieder so auf, so wo man hätte man Leute die Person einfach ruhen lassen können mit dem Repertoire, was sie hat. Das ist vollkommen fein und vollkommen ikonisch. Und jetzt nochmal Songs mit den Leuten zum, genauso wie Static X. Es fühlt sich irgendwie komisch an und das kommt noch on top auf alles, was dieser Song halt auch noch ist. Und das finde ich halt ganz schlimm. Und vielleicht noch zu der Reaction. Ich finde eigentlich DMC, ich hatte mal irgendein Interview mit ihm mir angeguckt, zum aktuellen Hip-Hop- und Rap-Game, sag ich jetzt einfach mal in Amerika. Und ich fand ihn immer, dass er so ein bisschen zwischen den Generationen steht und das immer ganz gut überträgt. Dass er sich dann mit so, also dann in dieses Thema mit Five Finger Death und dem Ex mit einbringt, finde ich dann irgendwie wieder schade, weil es hat so einen leichten.
Du weißt natürlich auch, also ich glaube, wir können das nie so richtig nachvollziehen, weil wir einfach diese Ami-Brille nicht aufhaben. Ist natürlich jetzt also sowieso total delikat. Also keine Ahnung, was man Five Finger Death Punch jetzt im Allgemeinen alles vorwerfen kann, wenn man da jetzt mal irgendwie sucht oder so. Aber sie sind halt irgendwie strange, auch mit ihrer ganzen so Haltung gegenüber Masken in der Corona-Zeit und so,
ja, ja,
wo
genau.
sie dann zurückgerudert sind und dieser ganze irgendwie US Army Militär Mucke Krams irgendwie, ist halt alles, ich find's irgendwie komisch. So,
ja, also, es hat einen ganz komischen Vibe
einfach. Aber das ist wahrscheinlich, also wie gesagt, so, vielleicht aus deutscher Sicht oder so ist das halt irgendwie auch vielleicht nochmal anders, wirkt das auf uns, wenn du da lebst und eh jeden Morgen da irgendwie die amerikanische Hymne singst in der Schule oder so, vielleicht ist es dann, nimmst du das alles ganz anders wahr
und ja,
ist
ja.
das für dich gar nicht so problematisch.
Genau.
Dazu passt natürlich jetzt auch die Tour, die die in den USA machen mit Marilyn Manson und Slaughter to Prevail, weißt du, das ist halt auch nochmal ein Thema für sich.
Ah, das ist halt, können wir nicht anfangen darüber, sonst höre ich nicht mehr auf.
Ja, ja, also wir lassen das mal so stehen, so wer da sich jetzt fragt, was ist daran problematisch, so, keine Ahnung, habt ihr es vielleicht nicht mitbekommen oder lest es gerne nach oder so. Aber es ist halt, weiß ich nicht, die sind ja jetzt auch Headliner beim Full Force, auch dafür hat das Festival bisschen Backlash bekommen, das heißt, es ist halt auch jetzt nicht unsere exklusive Meinung hier, dass die halt irgendwie nicht, keine Ahnung, ich finde auch die Mucke irgendwie blöd und so. Diese Band nimmt viel zu viel Raum rein jetzt gerade,
ja.
hast du das Gefühl?
Auch, doch, auch, ne? Lass ja. uns bitte über was Positives reden, geh bitte zu The Warning, da kann
ja,
ich
endlich mal anfangen.
Happy zu sein.
Happy zu sein. Genau, den Song habe ich mir auch ausgesucht. Automatic Sun ist auf dem kommenden Album Keep Me Fat. Und wer The Warning nicht kennt, das sind drei Schwestern aus Mexiko. Und die sind in Mexiko auch echt ein großes Ding. Mhm. Und waren dann jetzt auch vor kurzem, ja, nicht zum ersten Mal bei uns, aber waren unter anderem auch bei Rock am Ring. War das letztes Jahr?
Ja, letztes Jahr das Interview geführt, genau.
Genau, da das Interview könnt ihr auch auf Morcore, bei Morcore auf YouTube nachschauen. Sehr sympathisch geführt von unserem lieben Malin. Und
ja,
coole Mucke, finde ich. Also ey, so
voll.
Ist halt irgendwie so, also wirklich gitarrenlastiger Alternative Blues Rock oder so, würde ich das jetzt mal irgendwie schimpfen. So à la Royal Blood. Black Keys oder so, irgendwie sowas in der Richtung, würde ich sagen.
Ich finde The Warning ein super interessantes Konstrukt einfach. Also auch aus mehreren Faktoren. Halt A, eine All-Female-Band, also es ist, ne, ich weiß, Female-Fronted ist kein Genre, das will ich auch gar nicht darauf beziehen, aber ich finde es halt super, dass es eine komplett frauengeführte Band ist, das ist das erste Ding. Dann finde ich die Mucke so unheimlich interessant, weil ich höre die gar nicht so aktiv, aber jedes Mal, wenn ich mich mit denen auseinandersetze, denke ich mir so, boah, das ist so gute geschriebene Rockmusik. Also wie kann man so modernen, tanzbaren Rock mit auch so harten, instrumentalen Passagen machen? Mhm. Ich habe irgendwie ein Video gesehen von, ich glaube, MTV VMAs oder sowas, wo sie auch eine Live-Performance gehabt haben halt. Und da habe ich so, ey, überleg mal, das läuft gerade bei MTV, da läuft gerade so, was ja fast schon klassisch Hardrock du auch nennen könntest.
Ja, ja.
Läuft einfach wieder im Musikfernsehen. So, ne? Und ist, wird von jungen Leuten halt extrem gefeiert, so, ne?
Ja.
Und jetzt hörst du dir diesen Automatic Sun an und es ist genau das Gleiche. Das finde ich so geil. Ich weiß nicht, wie tief du in so dieser ganzen Musik-Nerd-Ecke stehst, aber sie spielt, soweit ich das richtig gesehen habe, eine Bariton-Gitarre. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Mm-hmm.
Also, um es kurz zusammenzufassen, es ist eine Sechsseiter-Gitarre, die aber einen verlängerten Hals hat und dadurch du tiefere, also dickere Saiten aufziehen kannst und sie deswegen tiefer stimmen kannst. Du kannst das so vorstellen, wie das Bindeglied zwischen einem Bass und einer Gitarre. Der Royal Blood-Gitarrist, Bassist, Sänger spielt sowas ähnliches, aber er hat zum Beispiel so einen Vierseiter-Bass, der einfach einen sehr kurzen Hals hat und deswegen sehr dünne Saiten drauf hat.
Also deswegen erinnert mich das so
vom Sound her. Genau, von der anderen Sache.
Genau,
so, und aktuell, seitdem es zum Beispiel so Bands wie Loaf gibt oder auch jetzt Thornhill oder also alle, die so ein bisschen in diese Alternative-Metal-Richtung gehen, da ist die Bariton-Gitarre sehr beliebt. Mhm. Einfach, weil du mit einer Sechsseiter-Gitarre ganz andere Sounds gibt. Die haben auch so einen ganz klassischen Korpus. Die sehen gar nicht so Metal aus, aber sie haben halt durch ihre Komposition, die ist einfach, da haben die einfach einen sehr tiefen Sound, den du mit einer Verzerrung halt richtig böse hinbekommst. Und das hat sie jetzt auch. Und ich finde das cool, weil das halt auch nochmal wieder so einen Schwung an Modernität oder neuer Frische mit reinbringt in ein Genre, was ja eigentlich eher für eine ganz andere Zielgruppe gedacht ist oder ursprünglich für eine andere Zielgruppe gedacht ist. Ne? Also selbst wenn du jetzt keine Ahnung, Greta Van Fleet dann noch hast oder Måneskin, die ja auch alle so in diese Ecke reinrutschen. Ja, und dann hast du noch Royal Blood. Es ist aber ab irgendeinem Zeitpunkt, so jung diese Bands auch sind, wirken sie immer ein bisschen älter aufgrund ihrer Songs. Und ich finde, bei The Warning ist es halt irgendwie, sie haben es geschafft, dass es halt nicht passiert ist, dass sie so in so eine ja, wir sind jetzt so eine Stadionrockband und jetzt kommt hier Manfred 40 kommt dann jetzt oder 45 kommt jetzt zu unserer Arena-Rockshow in der Lanxess Arena, sondern hier könnten jetzt auch die 16-jährigen Jennys, sag ich einfach mal, Torbens, keine Ahnung, dann sagen, ey Mama, ich hab Bock auf The Warning, lass mal bitte hingehen, komm, sei mal mit dabei. Und das finde ich sehr erfrischend einfach für das Genre und für die an sich. Und es ist halt auch tanzbar ohne Ende. Ich weiß gar nicht, warum das nicht öfters gespielt wird, diese Band. Also ich kann sagen, es ist ja unglaublich catchy. Also voll. Alles.
Und das ist ja auch das Schöne und ich habe es gerade versucht im Kopf so zu formulieren, dass es halt nicht kacke klingt, aber ich finde, es ist vor allen Dingen auch total schön zu sehen, dass die Mucke einfach auch so geil ist, dass man eigentlich überhaupt nicht erwähnen müsste, dass das jetzt nur drei Frauen aus Mexiko sind.
Ja, eigentlich schon,
es ist, genau. Es ist natürlich fürs Marketing ist das immer krasser, weil ohne Scheiß, jetzt wenn man das so sagt, dann hört ja jeder noch mehr hin, so von wegen, wow, krass. In Mexiko machen die Rockmusik, so, also aus westlicher Sicht gedacht, so, plus, das sind jetzt halt Frauen, die dann halt irgendwie da stehen, so, das ist halt leider Teil unseres Denkens immer noch, ich hoffe, das hört halt irgendwann auf, aber die Mucke ist halt auch einfach richtig fett, also du bräuchtest diese Adjektive dazu gar nicht, um das irgendjemanden einfach schmackhaft zu machen und dementsprechend, Leute, bitte mal reinhören, die sind, also ich glaube, die sind also in Mexiko wirklich schon ein Riesending so und bei uns halt die kennen, auf jeden Fall auch schon ein heißer Tipp so und dementsprechend die kommen jetzt, glaube ich, im April auch auf Tour bei uns.
Ah ja, okay.
Und dementsprechend, also sie waren auch schon Support für Muse und so, also es ist jetzt nicht so, als wenn die gerade, ne?
Die haben genug zu tun, sagen wir es mal
so. Die haben genug zu tun, auf jeden Fall.
Ich muss auch noch dazu sagen, was ich auch immer sehr erfrischend finde im wenn man die so sieht, sage ich jetzt einfach mal, die Gitarristin, ich habe es gerade mal rausgeholt, wie sie heißt, Daniela, okay. Wie enthusiastisch und happy kannst du eigentlich sein, während du deine Musik performst? Das ist auch so ein unglaubliches Merkmal. Die sitzen so, also die könnten auch da ihr Ding halb so nur mit halber Lust da runterspielen. Das wäre trotzdem gut, weil die Musik einfach sehr gut ist. Aber die haben da so eine Freude daran, das zu performen. Und ich finde auch im Interview mit Marlin erkennst du nochmal, wie sehr sie gerade dieses Projekt feiern und dass sie das alles machen dürfen und dass sie das spielen dürfen. Und ey, ob da jetzt 10 oder 10.000 Leute stehen, ich glaube, das wäre denen vollkommen egal. Sie würden ihre Songs runterspielen, so wie sie es tun, und dann wäre alles. Also das finde ich bemerkenswert. Ja, ist schön zu sehen. Nochmal so viel Enthusiasmus bei dem ganzen Thema.
Voll, ja.
Ja, also reinhören.
Reinhören. So, jetzt darfst du weitermachen.
Jetzt darf ich weitermachen, okay. Also, ich habe das Gefühl, weil wir ja gesagt haben, die letzte Woche hat sich wie 3 Wochen angefühlt, zumindest meine Freundin hat das gesagt, dass irgendwie auch in der letzten Woche irgendwie das Thema, zumindest bei mir in der Bubble, sich um alles gedreht hat, was Metalcore ist. Weil Metalcore jetzt wieder da ist, wie sie alle sagen. Also, abseits dessen, dass Metalcore immer da war und sich einfach nur verändert, ist aber seitdem das Album von Boundaries, glaub ich, Death is a Little More und Wrist Meets Razor, Degeneration rausgehauen hat, dass das irgendwie wieder in aller Munde ist. Und ich finde das sehr bemerkenswert tatsächlich, dass dieser Sound gerade wieder so eine Renaissance quasi macht. Wenn ich überlege, dass vor 10 Jahren ungefähr du irgendwann gesagt hast, so, boah, könnt ihr bitte mal aufhören damit, ich halt's nicht mehr aus, diese Mucke ist so durchgenudelt und keine 10, 15 Jahre später ist es auf einmal wieder Thema, so, das ist, finde ich total bemerkenswert und ich finde auch die beiden Alben sehr stark, also es ist irgendwie, hat man vieles schon gehört, was da drauf ist, aber irgendwie haben es dann doch diese, ich sag jetzt mal, neue Generation geschafft, da so viel Neuerungen mit reinzubringen, die das Ganze wieder ein bisschen auffrischen, wieder verändern und wieder neu attraktiver machen für vielleicht die Leute, die zu der Zeit gar nicht so in dem Thema drin waren. Ich weiß nicht, Mike, wie bist du da aus den Alben rausgegangen, als du reingehört hattest?
Also absolut denselben Eindruck. Ich bin ja auch wirklich Fan von dieser mit 2000er Metalcore-Ära irgendwie. Also alles, was so richtig dirty und eklig und fies und dann so böse, tiefe Breakdowns und so hatte und das fand ich schon immer geil, war dann aber, wie du gesagt hast, mir auch irgendwann auch, also hat es mich dann auch gelangweilt und dann bin ich dann auch in andere Sachen irgendwie reingerutscht, die ich mir dann spannender fand und dementsprechend, jetzt klingt's halt wieder fresh, also jetzt ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Unearth oder so hörst, dann packst du auf einmal Boundaries oder sowas daneben und dann denkst du so, krass, also das ist ja eigentlich vom Sound her ziemlich ähnlich alles.
Ja.
Aber trotzdem klingt das halt einfach, wahrscheinlich, weil man so eine große Distanz wieder zu dieser Mucke hat, einfach wieder cool und man hat wieder Bock darauf. Ich muss auch gestehen, dass ich Boundaries stärker finde als Risk Meat Racer. Mhm. Also da habe ich mehr Spaß dran gehabt. Ich finde, der Sound der Platte ist auch ein bisschen angenehmer für meine Ohren gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall auch eine Entwicklung, die man jetzt ja über die letzten Jahre schon, ne, da haben wir auch eigentlich häufig drüber gesprochen, schon mit Static Dress und If I Die First und See You Space
Cowboy. Dying Wish.
Und Dying Wish und so. Die haben ja auch, also allein diese Bandnamen, das klingt ja auch alles genau.
Ja, ja.
Alle Songtitel sein von Alben, die einfach vor 20 Jahren rausgekommen sind. Und ich finde das total spannend, auch so, wenn man mal schaut, Knocked Loose und so, das ist ja eigentlich die so eine schöne Brücke schlagen zu so einer Mucke eigentlich. Also ich würde jetzt nicht Knocked Loose und Boundaries musikalisch in eine Reihe setzen, aber du hast ja schon irgendwie so dieses Gefühl von, es ist einfach wütend und böse und düster und Schmerz und so, weißt du, irgendwie das schwebt alles in dieser Mucke mit. Und Knocked Loose hat ja auch einfach so eine Brücke geschlagen zwischen verschiedenen Genres. Du weißt ja auch nicht so richtig, was es ist am Ende.
Ja.
Und das Gefühl habe ich da halt auch. Und dass sich das einfach jetzt gerade öffnet für so eine neue Generation, ist sehr spannend zu sehen. Auch, da kannst du jetzt, also wenn du das jetzt weitertreibst, so was passiert gerade irgendwie in dieser neuen New Metal Generation, auch mit so Graphic Nature und so. Total cool zu sehen, was die alles aufgreifen und neu in ihren Sound da reinpacken. So.
Ich finde es auch irgendwie, das war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, jetzt auch im Zug dieses Revivals, wenn man es so nennen möchte. Wenn man mal überlegt, 2004, 2006, da war genau dieser Sound was ganz Neues. Da kam man quasi gerade, das war, New Metal war zu dem Zeitpunkt auf seinem absoluten Peak und das brodelte so ein bisschen im Underground, wenn du so möchtest, in den kleineren Bands. Und hat dann irgendwann New Metal abgelöst im Nachhinein. Und seitdem ist dann, also von 2006 dann weiter sich entwickelt hatte und immer größer und kommerzieller wurde, hast du gemerkt, dass der Metalcore immer geradliniger, immer glattgefeilter. Das ist so der typische Lebenszyklus eines Genres, wenn du so möchtest. Es gibt diese Geburt in den kleinen lokalen Szenen, es wird immer größer, wird zu Geheimtipps und irgendwann übernimmt es quasi den Trend, den aktuellen Trend, der vorherrschte. Und aber spätestens da merkst du, dass es sehr kommerziell abgerundet, abgeglättet wird und nicht mehr die Edge oder dieses Feeling besitzt, wie es dann zu seinem Entstehungszeit hat.
Ja.
Und ich finde es interessant zu sehen, wenn du überlegst, wenn du jetzt mal die Timeline von dieser Art von Metalcore durchgehst, also sprich 2006 war es so die Entstehung, Anfang der 2000er, 2006, dann wurde es immer größer, löst New Metal ab, wird auch so ein bisschen mit in diese Emo-Kultur mit reingebracht. Er erlangt seinen kommerziellen großen Status, ja, also ich rede jetzt mal von so Peak-Situationen wie keine Ahnung, so Asking Sandria, du hast Bring Me to Horizon, du hast
Parkway Drive,
ne, so das erreicht dann so seinen Peak, sage ich jetzt einfach mal, und dann merkst du auf einmal aber eine Übersättigung.
Ja.
Die Leute wollen wieder was anderes und es fällt wieder ab. Dann wurde es sehr technisch, auf einmal war Djent dann so das große Ding, also alle wurden wesentlich weniger roher und melodischer, sondern es wurde halt tiefer mit den Gitarren, es wurde geradliniger, es wurde, oder was heißt geradliniger im Sinne von hochproduzierter, hochprestigemäßiger, ja. Alles war darauf aus, jetzt diesen neuen, groovigen Metal-Djent-Sound zu bekommen. Und jetzt sind wir quasi also Djent ist jetzt aktuell kein Thema mehr im Metal, also auch in den Einflüssen des Metalcore. Und jetzt wird sich ein bisschen mehr wieder nach, ja, Emotionalität, nach dieser rohen Art des Ganzen, nach dieser menschlichen Art dahinter. Es wird nicht mehr so computermäßig. Also ich finde, egal wie man jetzt Risk Meat Racer oder Boundaries oder auch alle anderen Bands, die jetzt danach kommen oder davor kamen, jetzt irgendwie betrachtet, man merkt schon, egal wie gut die Produktion ist, es ist aber so ein gewisser Faktor von Authentizität da. Das ist bei Knocked Loose so ein Ding, die können so hart sein, wie sie möchten, trotzdem ist das, was sie vermitteln wollen, auch spürbar. Und genauso ist es bei Boundaries, finde ich. Das ist super krass gut produziert, aber es hat einen super großen Anteil an Emotionalität, an Authentizität und es ist einfach, ja, es ist das, was die Leute so ein bisschen vermisst haben oder vielleicht gar nicht miterlebt haben und jetzt erst entdecken für sich, weil sie vielleicht gerade in der Gent oder in dieser sehr kommerziellen Ebene erst in dieses Genre eingestiegen sind und jetzt auf einmal merken, boah, das kam alles davor. Weil ich bin mal ganz ehrlich, es gibt so viele Diskussionen, wenn du irgendwas hörst, gibt immer so Old Heads, so nennt man die ja dann mittlerweile, wo sagen, ja, es klingt doch alles wie Unearth oder wie Killswitch Engage. Ja, aber nur zu sagen, es klingt so und dann musst du auch erstmal den Schritt machen, dich da reinzuhören. Ich glaube, das ist für viele schwierig. Aber jetzt mit neuen Bands diesen Sound halt kennenzulernen, ist viel einfacher und deswegen funktioniert das so gut. Deswegen kannst du das den Leuten halt so besser vermitteln. Und wir sind ja uns, befinden uns ja auch noch jetzt in diesem Revival eigentlich noch eher in dieser Geheimtippphase. Also Boundaries, Wrist Beat Razor, Dying Wish machen jetzt gerade so die Runde. Aber es ist noch nicht so, dass du sagst, die sind jetzt gerade die absoluten Top-Notch-Bands dafür, sondern die sind gerade so im Coming-Bereich. Und ich bin mal gespannt, wie groß das noch zieht. Vielleicht gibt's noch mal so einen absoluten Aufschwung, noch mal so eine große Peak-Phase, wo es auch vielleicht auch noch mal richtig kommerziell wird und danach wieder abfällt. Ich würde es mir wünschen, weil ich bin mit der Mucke so groß geworden und ich finde alles, was da gerade rauskommt, einfach interessant und cool und kann da voll mit zu abgehen.
Ja, es ist ja auch irgendwie, also grundsätzlich so eine total spannende Zeit. Ich meine, da haben wir jetzt in der vorletzten Folge dann drüber gesprochen, auch mit Alpha Wolf und solchen Bands irgendwie, wo geht das Genre gerade hin? Und das hatten wir in der Folge, glaube ich, selber gar nicht so explizit benannt, aber also wir hatten ja irgendwie von wegen, dass Alpha Wolf auch Emuor schon abgelöst hätten und
ja,
so.
Genau.
Tatsächlich ist die Tour, die jetzt spielen werden oder spielen gerade oder so, dass Emuor einfach Support von Alpha Wolf. Ist halt auch
in Australien gerade.
Genau, ist eigentlich ja irre, ne? Und
absolut.
Ich keine Ahnung, also so letztes oder vorletztes Jahr hatte wirklich diesen komischen Matrix-Core, habe ich das für mich so ein bisschen genannt, weil halt irgendwie alles sehr also so leicht industrial Sci-Fi-mäßig war, so Northlane und Spirit Box und so. Es hat alles so, war sehr elektronisch irgendwie, aber auch so kühl klang das. Keine Ahnung, was jetzt kommt irgendwie. Also ich hatte auch das Gefühl, dass der Melodic Hardcore wieder mehr zurückkommt, auch so Counterparts und so scheinen jetzt auf den Festivals wieder zu spielen.
Aber,
und
solche musst du auch sagen, Counterparts klingt halt auch wieder nicht wie zu ihrer größten Melodic-Ära, Hardcore-Ära, sondern eher wie zu ihren Wurzeln, wo sie halt wirklich mehr Metalcore gemacht haben.
Ja, ne? Genau. Also so. Ist interessant, also mal gucken, was da einfach passiert.
Ich würde fast sagen, es ist gerade einfach so, dass mehrere Revivals parallel zueinander laufen. Ja. Du hast immer noch ongoing New Metal immer noch mit drinne. Du hast diesen Alternative Metal, Bad Omens, Silent Planet hast du nicht gesehen und du hast dann jetzt auf einmal dieses Melodic Hardcore Revival, was auch lustigerweise sich viel mehr im Hardcore, in der Hardcore Underground gerade abspielt als irgendwo anders. Und die laufen gerade so ein bisschen parallel zueinander. Und das ist, finde ich, irgendwie interessant zu sehen, weil, ich sag mal, die logische Schlussfolgerung, wenn die alle abgeebbt sind, dann müsste irgendwas Neues kommen, was jetzt wieder den Platz einnimmt. Und ich bin halt echt, mir kribbelt den Finger darüber nachzudenken, was könnte das Nächste sein? Hm. Was könnte das jetzt alles ablösen? Was könnte das jetzt alles gerade wieder aus dem Rampenlicht verdrängen, wenn du so möchtest, ne?
Und das ist ja auch gerade das, was irgendwie, was es schwierig macht zu schauen, was sind eigentlich gerade denn wirklich dann in diesem Jahr so Headliner-Bands? Also welche Strömung zieht jetzt die meisten Leute an? Also wahrscheinlich wäre Bad Omens jetzt auf so einem Full Force oder Jera und Air oder Mainstream jetzt mal so diese mittelgroßen Szene-Festivals einfach, ne? Das wären wahrscheinlich jetzt so die größten Bands, aber sowas wie I Prevail, wäre das eine Headliner-Band, weißt du?
Ich also, finde das schwierig. Ich finde es wirklich schwierig.
So, ja. Also klar, da sind wir jetzt auch schon fast beim nächsten Thema. So, Jera und Air hat jetzt einen ganzen Haufen neuer Bands irgendwie rausgehauen. Aber wenn du dir da mal die Headliner anguckst, so The Prodigy, Architects, Dropkick Murphys, Electric Callboy, das ist halt einfach, das sind vier verschiedene Richtungen irgendwie.
Ja, und ich weiß auch ganz genau, was sie mit abgemacht haben. Und ich glaube, das ist jetzt bei Miera ein wunderbarer Use Case, worüber wir mal sprechen könnten. Wir fragen uns ständig, innerhalb von Warcore auch, was sind die Headliner? Das hast du ja gerade schon genannt. Was sind die Headliner für verschiedene Arten von Bands? Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, ich glaube, es kommt nicht mehr auf die Headliner an. Es kommt darauf an, wie du dein restliches Lineup gestaltest. Weil die Leute ich sag mal, Geheimtipps, Underdogs, alles, was einfach neu ist, ist für Leute viel wichtiger und dann in Kombination mit anderen Bands, als zu sagen, wir haben jetzt hier die drei größten Bands, die es aktuell gibt und dafür kommen die Leute alleine. Mhm. Ich finde, das Jera ist ein super Use Case dafür, weil das Jera ist für mich ein Festival, was super viel an Trends aus den USA und aus UK mit aufs Mainland Europe bringt. Also zum Beispiel, ich bin da jetzt mal stellvertretend quasi den Hardcore-Bereich. Es sind super viele Bands auf dem Jera, die einfach Die in Amerika aktuell in diesen kleineren Clubs und Szenen super viel Bereich, also super viel Platz einnehmen, und die dann nach Europa zu holen, die vielleicht hier noch gar keine Tour gespielt haben oder nur sehr wenige Touren gespielt haben oder wenn alles nur so AZ- und Jugendzentren-Touren waren, so wichtig, weil gerade die Kombination aus diesen Hype-Bands im Hardcore macht dann nachher quasi die Masse aus, die dann vorbeikommt und sagt, boah, ich fahre jetzt zum Jera und nicht zu Rock am Ring oder zum Full Force oder was auch immer. Gut, das Full Force macht's auch sehr intelligent, die sind da auch mit so auf den Spuren des Jera, aber ich finde, gerade das ist ein super intelligenter Move. Und auch letztes Jahr hatten sie zum Beispiel den Sunny von Hate56 auch eingeladen, für Videos zu machen. Ja. Ey, die sind auf YouTube so wichtig, weil die Leute sich das angucken. Der Sunny war einfach, die haben ihn einfach eingeflogen von, ich glaube, er kommt aus Pittsburgh, haben die ihn in die Niederlande eingeladen. Er hat dort diverse Bands, die er sich aussuchen konnte, auf der Hardcore-Bühne, auf den kleineren und größeren Bühnen einfach mit einem Team abgelichtet, vernünftiger Sound dazu gemacht und die Leute gucken sich das an auf der ganzen Welt und sagen sich, boah, das ist krass, die haben ein geiles Line-Up, da würde ich gerne auch mal hin.
Ja.
Das ist das Wichtigste, diesen Hype selber zu generieren, indem zu sagen, ich habe jetzt hier Band wie Skoll, wie End It, wie Turnstile, ist jetzt wohl das Größte, was du aktuell so vielleicht dann nennst, aber ich habe auch Military Gun, ich habe auch aber was weiß ich, was mir noch einfällt, Balmoral, ich habe, es gibt so viele kleine Hardcore-Bands in den USA, die aktuell so von Leuten gehypt werden. Und wenn du die nach Europa holst, dann kannst du dir sicher sein, dass die Leute kommen, um sich das mal anzugucken. Einmal zu erleben, wie die live sind.
Ja.
Das macht das Jera wirklich super intelligent. Ich kann denen gar, also das fällt mir jedes Mal auf, wenn irgendein Line-Up angekündigt wird bei denen. Ne?
Ey, ich find's auch, also ich habe letzte Tage ja auch so ein bisschen abfällig gesagt, so, wieso schaffen die das eigentlich dann nochmal 38 Bands irgendwie aus dem Ärmel zu schütteln und so das ein oder andere Festival dann halt einfach nicht im Vergleich, ne?
Ja.
Und das ist einfach genau das, was du gesagt hast. Also für mich sind dann jetzt auch so Sachen wie die Dune Rats, das ist halt, ich verstehe einfach nicht, warum, das ist halt, oder anders, das ist halt einfach die optimale Festivalband. Das ist eine australische Punk, Surf, was auch immer Band, das sind drei Typen, so, die auf jeden Fall den ganzen Tag wahrscheinlich nur Weed rauchen oder so, aber so klingt die Mucke dann halt, aber auch so, aber schön punkig. Das ist einfach, ich habe die einmal im Headcrash in Hamburg gesehen, ey, das war einfach der absolute Abriss, so, es war einfach so eine Stunde lang Feel Good, alle sind auf einmal Surfer-Boys und Girls und so und haben da einfach die beste Zeit ihres Lebens. Und das ist einfach, und die spielen, glaube ich, nur da. Also ich verstehe nicht, warum die dann nicht auch mal hier auf irgendeinem Festival sind. So.
Es ist einfach intelligent zu sagen, ich fördere die kleinen Subgruppierungen meines Festivals mit unglaublich interessanten Bands und hoffe, dass dabei irgendwie auch Menschen dabei sind, die offen sind für anderes und sich die anderen Sachen auch angucken.
Ja.
Also im Sinne von, du hast ein Hardcore-Kid, was sich jetzt gerade voll Bock auf Incendiary freund und auf Hub's Way, auf Guildtrip, was weiß ich.
Ja.
Und dann, ich habe jetzt gerade mal nichts zu tun, ich glaube, ich gehe mal rüber zu den Dune Rats und das findest du auf einmal geil, weil das eine ganz andere Sache ist. Also sich mehr auf das Mittelfeld und die kleineren Bands zu konzentrieren und die Headliner vielleicht nur noch, also dass man die hat, klar, dass man da nicht unter, aber sich jetzt nicht mehr so darauf zu fokussieren, was der Headliner eigentlich macht und was er kann. Und ich glaube, das ist ein intelligenter Weg, den die Festivals gerade in dem Segment jetzt auch in der Zukunft weiterführen können. Das wird irgendwann auch wieder anders sein, weil Bands und Trends kommen und gehen, das ist natürlich klar. Und es wird auch immer eine neue Generation von Festivalgängern geben, die wieder einen ganz anderen Anspruch daran haben. Aber aktuell sind einfach Headliner nicht der Main Selling Point für Festivals und das sollten sie auch eigentlich verstehen, finde ich.
Aber man muss, also man darf aber auch da tatsächlich mal auf die oberen Reihen schauen. Also ich lese mal vor, ne? The Prodigy am selben Abend wie Enter Shikari und
Tesseract. Ja, ist schon geil.
So, und dann hast du samstags Architects, Frank Carter, der einfach jetzt ja auch einen komplett neuen Style so fährt. Der ist ja gar nicht mehr in diesem Hardcore-Ding drin, sondern Post-Punk, was auch immer, so, ist mega geil.
Aber sind es überhaupt noch die Rattlesnakes? Nee, der heißt
doch
jetzt, die
haben doch Frank Carter and the Rattlesnakes. Zusammen dann mit Why She Sleeps, jetzt mit ihrer neuen Platte, die auch gerade sehr kontrovers irgendwie diskutiert wird, habe ich das Gefühl, so. Aber
absolut,
so, ist auch interessant. Dann mit Biohazard und Bane, so, geil. Und dann am nächsten Tag so Dropkick Murphys, wobei ich mit Sum 41, ich glaube, man hätte von der Strahlkraft her vielleicht sogar Sum 41 als Headliner präsentieren können.
Ja.
Ich verstehe die Dropkick Murphys als, also sie sind, wenn die irgendwo spielen, immer Headliner außer am Ring oder Hurricane. Ich verstehe es nicht so ganz, ich kann es nicht greifen, was dieser Folkpunk einfach für eine Größe hat, also warum das so viele Leute dann doch irgendwie anzieht. Oder vielleicht tut es auch gar nicht, aber es funktioniert einfach für alle. Aber nichtsdestotrotz so die Simple Plan, Ice Nine Kills und Suicidal Tendencies einfach. Voll fett. Und dann hast du am letzten Abend halt Electric Callboy, Body Count featuring Ice-T und Bad Religion und dann halt natürlich alle anderen Bands noch daneben her. So, ey, das ist schon eine heftige Ansage. Also
ja, finde ich auch. Aber finde ich für 30 Jahre Jubiläums-Line-Up auch absolut richtig.
Absolut. Und man muss auch sagen, die übrigens, das war jetzt komplett falsch rumgedreht, nämlich donnerstags ist erst Electric Callboy, aber irgendwie auf dem Flyer sehe ich gerade, ist das umgedreht. Also am letzten Tag ist halt erst Prodigy, ist aber auch egal. Ja. Aber das ist halt, also für alle, die halt keine Ahnung haben, was das für ein Festival ist, Jera und Air, das ist in Holland hinter der Grenze. Das ist vom Ruhrpott aus halt echt nicht weit weg. So. Solltet ihr auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und ich glaube, es ist deswegen auch noch mal eine Ecke größer geworden. Weil es gibt das Grützrock nicht mehr. Oder Grützrock oder Grußrock oder wie auch immer man es jetzt wirklich nennt. Das es nämlich in Belgien gab, viele Jahre lang. Und was noch mal mehr in dieser Hardcore-Emo-Punk-Schiene war. Was eigentlich genau denselben Ansatz hatte mit noch mehr Bühnen und noch mehr Bands. Für aber noch weniger Geld, aber auch Ende April.
Ja, ja.
Ich hab da schon im tiefsten Regen bei 4 Grad mein Zelt aufgebaut. Das war ziemlich eklig, aber geiles Festival. Gibt's aber leider auch nicht mehr. Und ich glaube, dass das Jera, wie auch immer.
Jera. Finde ich gut.
Davon profitiert.
Ja.
Und wie ist eigentlich so bei dir gerade so die Festivalstimmung? Bist du schon oder?
Ich wäre gerne aufs Impericon Festival gegangen, aufgrund des
Lineups. Auch leider nicht.
Da waren einige Bands, die ich sehr gerne gesehen hätte, namentlich Dying Wish und Thornhill und Silent Planet. Und es waren wirklich, ich habe mich wirklich sehr zu Tode geärgert, dass diese Touren sich halt in NRW dann im Impericon Festival treffen, an einem Datum, wo ich war beim anderen Konzert an dem Tag, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich war an dem Abend bei Kettle Decapitation in Bochum, so eine Death-Metal-Rutsche. Das war auch sehr lustig und ich war sehr happy, weil ich hätte Kettle noch nie live gesehen. Ich habe es zweimal verpasst.
Ja.
Aber ich wäre ganz gerne auch beim Impericon Festival gewesen, weil da einfach super viele, gerade wieder so im unteren Feld und Mittelfeld, wieder Bands waren, die ich super interessant finde. Headliner interessiert mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Waren As I Lie Dying und fand ich, also die haben sich auch echt ausgespielt. Ich weiß nicht, warum die noch diese Signifikanz haben, aber anderes Thema.
Ja, ja.
Ich wäre gerne auf jeden Fall hingefahren und ich glaube, dann wäre meine Festivalstimmung auch da gewesen, wenn ich da hätte bei sein können. Jetzt aktuell beschleicht mich das Gefühl noch nicht, aber jedes Mal, wenn ich auf den Kalender gucke und zu gucken, wann die Termine und Wochenende ich noch frei habe, denke ich mir so, ah, guck mal da, ah ja, erstes Wochenende Juni, da geht es dann wieder zum Ringen, ah ja, stimmt, da war ja was. Und das wird jetzt wahrscheinlich immer mehr werden, je mehr wir uns darauf zubegeben und spätestens beim Ringen bin ich dann voll drinne und freue mich quasi auf den gesamten Juni. Ich bin beim Ring, ich werde wahrscheinlich zum Mainstream auch mal rüberfahren. Ich gebe mir auch das mit meinem Full Force wieder anwesend. Wird cool. Ich habe da wirklich, wirklich Bock drauf. Einfach nochmal. Ich habe auch das Gefühl, Mike, muss ich ganz ehrlich sagen, so die Vorfreude, auch wenn sie noch nicht so da ist, ist dieses Jahr irgendwie stärker als letztes Jahr.
Echt?
Ich finde schon, bei mir ist es so, ja.
Ich bin noch nicht, also ich fühle es noch nicht so richtig. Allerdings hatte ich letztens, als wir in den Urlaub gefahren sind, in den Harz, da sind wir nämlich auch mit so einem vollgepackten Auto losgefahren.
Ja.
Hatte ich schon dieses, und das Wetter war auch gut und so. Und wir haben dann eine sehr wilde Playlist angemacht auch. Und das war wirklich so ein, okay, man fährt jetzt einfach irgendwo hin und es hätte halt einfach auch ein Festival sein können. Und das war dann schon so, es war schon ganz geil. Und eines meiner Highlights in diesem Jahr, weil das nämlich jedes Jahr eines meiner Highlights ist, weil es nämlich eines der absoluten, und das ist gar nicht gelogen, eines der leider der wenigen Festivals ist, wo ich dann auch einfach privat mal bin, ohne mit irgendeinem Pressehintergrund oder so, ist nämlich das liebe Roderock.
Oh.
Und ich sag jetzt mal ihr, weil du bist ja einfach auch involviert und das ist ja auch kein Geheimnis, das wissen die Leute ja auch, die uns hier so häufiger hören, ihr liebe ZuschauerInnen da draußen. Ihr habt jetzt ja den ersten Teil eures Lineups mal rausgehauen. Möchtest du mal ein bisschen was darüber erzählen?
Ich kann darüber erzählen, aber wenn ich das erzähle, muss man das immer mit dem Hintergedanken haben, dass wir auch einfach uns schwer damit tun, früh Bands festzumachen. Das muss ich jetzt mal sagen. Wir haben einfach manchmal kommunikativ ein leichtes Problem. Es gibt mehrere Faktoren, die dazu fallen. Nichtsdestotrotz bin ich happy, dass wir es geschafft haben dieses Jahr wieder. Es war auch wieder sehr knapp oder sagen wir mal sehr spät, das ganze Thema. Wir haben Siamese dabei, da bin ich sehr happy drüber, weil die bei uns auf dem Festival, nachdem die einmal aufgetreten sind vor 2 Jahren, absoluter Fan-Favorite geworden sind. Nicht nur von den Besuchern, auch von unserer Crew. Also die gesamte Crew feiert diese Band extrem und freut sich, dass sie wieder dabei sind. Our Mirage haben wir auf quasi Empfehlung auch des Bookers von, ich meine, Contra war das, bekommen, und die hatten uns das mal angeguckt, und die hatten ja auch ein sehr erfolgreiches Touring-Jahr letztes Jahr, also die Tour mit Hirsch Effect, und war ja wohl auch sehr erfolgreich, wie ich das mir hab sagen lassen, deswegen bin ich gespannt. Ich finde die Mucke auch sehr interessant, sind so ein bisschen eine neue Hoffnung in Deutschland, was die Mucke angeht. Old ist ein absoluter Geheimtipp, also ich kenne die Band und ich finde die auch sehr gut. Ich glaube, die ist noch viel noch nicht so wirklich bewusst oder auf dem Schirm, kommen aus Schweden, so wie ich das richtig verstanden habe. Finde ich cool. Ich mag es einfach, auf dem Roderock auch mal so Geheimtipps zu haben. Das war bei Siamese so, das war eigentlich immer schon so. Wir hatten immer so Bands bei uns, die kurz vor ihrem Durchbruch standen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich hoffe, dass bei Old das genauso sein wird. Ist quasi so der Heavy Part des Festivals, habe ich mir die. Weil das ist mir immer wichtig, dass wir das so ein bisschen, also Partystimmung und das viele feiern ist cool, aber ich möchte auch zeigen, dass wir immer noch ein Metal-Festival sind, da sind mir solche Bands immer besonders wichtig. Skywalker sind mittlerweile zu Freunden geworden, deswegen war es irgendwie fast No-Brainer, die dazu zu holen. Julia ist sehr gut mit denen auch befreundet, und die sind eigentlich, also das muss man wirklich sagen, menschlich einer der wirklich coolsten Bands, die man eigentlich kennen kann. Die sind so down to earth, die haben so eine entspannte Art und Weise, wie sie mit Sachen umgehen. Trotzdem stecken die so viel Arbeit auch in ihre Musik rein, und die haben schon so viel Scheiße gefressen, und trotzdem, wie kann man so, also ich finde die halt immer, die haben immer so einen positiven Outcome bei allem, und ich finde das irgendwie sehr bewundernswert, das halt als Musiker auch zu haben, trotz alledem. Und dann haben wir Avalanche Effect, auch coole Jungs, guter Freund von uns, der Olli spielt da auch mit, und es war auch immer so eine Versprechen, was ich irgendwann mal einlösen musste quasi. Und ich, ganz ehrlich, ich finde auch, der Erfolg bei denen spricht so ein bisschen für sich. Deswegen war das auch quasi No-Brainer, die Situation. Und für mich persönlich ein Highlight ist einfach Cora Winter.
Ja.
Ich hatte Hakan tatsächlich nach unserer Aufnahme im Dezember noch gefragt gehabt, wie ich sie am besten erreichen kann. Und ich hab gesagt so, komm, fuck it, ich frag sie jetzt einfach mal an und dann gucken wir mal. Und die waren auch super happy. Ich war echt überrascht, dass sie gesagt haben sofort so, ja klar, machen wir. Sind dabei, haben wir Bock drauf. Und alles in allem ist das ein cooles Festival-Lineup, wo ich glaube, die Leute müssen uns vertrauen. Klar haben wir Siamese so als Aperitif, das, wo viele schon wissen, was sie erwartet, aber bei allen anderen Bands, vertraut uns, hört euch das an, wir sind sehr überzeugt davon, und ich glaube, ihr werdet es nach dem Festival auch sein. Und ja, und jetzt geht's dran, die Locals rauszusuchen quasi. Mhm.
Da kann man sich ja jetzt auch, glaube ich, gerade bewerben, ne?
Noch, also ich glaube, ja, wenn die Folge online geht, dann kann man das. Okay. Das, ich sag das jetzt einfach mal so und schreib Julia gleich eine WhatsApp-Nachricht, dass ich das im Podcast gesagt habe. ihr könnt euch bei roderock.de, gibt's dann ein Formular, wo ihr euch bewerben könnt als Local Band. Wir haben 4 Slots zu vergeben. Natürlich werden die Bands erstmal aus der Umgebung bevorzugt, aber ich meine, jeder soll die Chance bekommen, sich zu bewerben, und haut uns einfach mal über das Formular an. Dann gucken wir uns das mal an. Und genau, vielleicht könnt ihr ja da noch einen Slot belegen. Ich finde das immer cool. Ich bin immer ganz stolz darauf, dass wir da so die Möglichkeit haben, das auch Leuten mal anzubieten.
Ja. Wo ist Herzogenrath nochmal, für alle, die es nicht kennen? Wir machen das jetzt mal wie in so einem Radio.
Okay,
das richtig schlimm, ne? Ja. Aber nein, ich meine,
Herr Lind, Sie sind doch der Organisator vom Roderock-Festival. Können Sie was über Ihr Rock-Festival uns erzählen?
Ich finde schön, wie du immer so tust, als wenn ich auf einer Karte lese.
Ja, ja. Ja, vielen Dank, Herr Krause, für die Einleitung. nein, Quatsch. Also Roderock Festival liegt bei Aachen. Das ist sehr westlich gesehen, wenn man so möchte, auf der Deutschlandkarte. Wir sitzen direkt an der niederländischen Grenze. Ich sage immer Holland, weil das die Region ist, die quasi auch angrenzt, glaube ich. Aber es ist Niederlande, niederländischen Grenze. Herzogenrath hat sogar, also ja, es ist einfach eine Viertelstunde von Aachen entfernt. Man kommt mit dem Zug super easy hin. Ihr seid mit dem Auto auch nicht weit entfernt. Also packt euch ein paar Leute. Das Festival-Ticket ist günstig. Wir sind, glaube ich, bei 30 Euro dieses Jahr im Vorverkauf. Gibt's bei Eventim einen Link zu, kann ich euch gerne. Gibt's auf der Webseite und alles. Und ja, ey, kommt vorbei. Das ist ein kleines, schmuckes Ein-Tages-Festival auf einer coolen Location. Wir geben uns da super viel Mühe mit. Die Leute sind alle größtenteils ehrenamtlich da auch unterwegs. Also das ist nichts Profitorientiertes. Es wird von der Stadt netterweise gefördert, von der Stadt Herzogenrath und auch von der Produktionsfirma, die dahinter steckt, die macht das auch alles ehrenamtlich. Und keine Ahnung, ich Wenn man einfach Bock hat, nochmal so ein heimisches Gefühl zu haben bei einem Festival, wenn man das Olgas Rock Eier mit Speck und was weiß ich nicht damals alles gab, die vermisst, dann kommt bitte vorbei und ich hoffe, ihr habt eine genauso gute Zeit bei uns, wie es damals bei solchen Festivals dann auch war, ne?
Ja. Tatsächlich, also Olgas Rock findet ja, glaube ich, dieses Jahr nicht statt, ne?
Genau.
Die das, mussten, und Eier mit Speck gibt's auch nicht mehr.
Ja, Horst Festival in München-Gladbach auch schon lange nicht mehr existent.
Genau. Da, ne? Das sind natürlich jetzt alles so Festivals hier aus NRW, falls ihr keine Ahnung habt, wovon wir reden. Aber das ist halt, ja, das ist, ich will jetzt auch nicht auf diese Drama-Tränendrüse-Ding so supportet hier eure Local-Dinger so, ja. Aber es ist halt, vielleicht um es mal positiv zu drehen und es ist wirklich nicht gelogen. Ich bin einfach, muss immer jedes Jahr da sein, weil ich das sehr schön finde, wenn das nochmal sowas zum Anfassen ist, wo man einfach überall stehen kann auf dem Rasen, weil es einfach nicht weit weg ist von der Bühne. Es ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal so amphitheatermäßig gelegen. Mhm. Du kannst einfach auch dich irgendwo hinsetzen und kannst dir alles aus einer tollen Perspektive angucken und so. Deswegen kann ich das auch nur wärmstens empfehlen. Und wenn ihr Lust habt, als ob das jetzt irgendein Grund wäre für irgendwas, aber Bock habt, mit uns ein Bier zu trinken oder so, das könnt ihr da auf jeden Fall machen.
Okay, fairerweise muss man sagen, dass man das Bier mit dir besser trinkt, weil ich den ganzen Tag nichts anderes tue, als hektisch übers Festivalgelände laufen.
Das stimmt. Wir sehen uns da auch nicht sehr oft, das stimmt.
Ich glaube, eigentlich nur dann, wenn ich dann auch auf der Bühne stehe und du Hallo Lin rufst, oder ich gerade an dir vorbeigelaufen bin und du Lin hinterher rufst. Ja, aber was ich vielleicht als Aperitif noch anbieten kann, wenn wir euch nicht reichen für Prominenz auf diesem Festival, ja, Joey wird auch anwesend sein. Ihr könnt Joey. Also auch mit Joey ein Foto machen, wenn ihr möchtet. Ich verrate aber nicht, wie der aussieht, das müsst ihr selber rausfinden. Aber damit ihr wisst, Joey ist auch da für die ganzen Langzeithörer.
Aber das ist auch immer dann, wenn plötzlich irgendwie jemand mit einem Bandshirt meiner alten Band auftaucht oder so. Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, aber letztes Jahr war ich ja mit meinem Drummer, also mit Malin,
war
da und dann rannte da jemand mit einem Shirt rum von uns und dann sind wir einfach zu dem hin und so, boah, voll geil. Wir sind voll gefreut und er guckt uns so an, so, hä?
Wer seid ihr? Ach, geil.
Egal. Aber es war in so einer Bierlaune, wo man dann halt.
Ja. Ne, absolut.
Naja, genau. Apropos Spaß, wir hatten ja auch jetzt.
Ah, oh, die Überleitung.
Es ist krass, oder? Bist du eigentlich ein Fan von April-Scherzen?
Das Problem ist, sie sind halt so, ich bin halt so ein Mensch, das ist halt so vorhersehbar. Du guckst aufs Datum, du siehst irgendwie einen komischen Post, guckst aufs Datum, ach ja, 1. April, ja gut, dann lass gut sein.
Also ich versuche ja immer das Internet zu meiden dann, ne? Also wirklich jetzt.
Fuck dich das so sehr ab?
Also es ist halt. Wenn du weißt, dass es einfach Quatsch ist, dann ist es so, also ich skippe nur noch drüber. So, weil mir ist es egal. Ich finde das in den seltensten Fällen ist das irgendwie was Gehaltvolles oder Wertiges für mich. So, ich denke dann halt, ja, irgendwie Band kündigt jetzt Comeback an. Stimmt ja sowieso nicht. Also, warum lese ich mir das dann überhaupt durch? Ne?
Ja.
Aber für euch haben wir dann doch noch mal so ein bisschen jetzt im Archiv gekramt und haben mal geschaut, was ist denn so passiert, falls ihr auch zu den Leuten gehört wie ich, die sich da einen Scheiß für interessieren, kriegt ihr das jetzt noch mal aufs Butterbrot geschmiert. August Burns Red haben nämlich zum Beispiel ein Simpsons-Album angekündigt. Das fand ich tatsächlich ganz, ganz witzig. Mit Songs wie Oakley Doakley, glaube ich. Und
ja, vor allem, das Album soll Homer heißen, finde ich halt geil. Weil es gibt ja ein offizielles Album, das Home heißt, was ein Live-CD ist, und dann haben die einfach das Albumcover von Home genommen, das R dran gehangen und einfach auf den Mond, der da anscheinend hinten drin ist, einfach noch Homers Gesicht draufgelegt. Finde ich cool. Kann ich drüber lachen, ist nicht zu geschmacklos und trotzdem irgendwie. Ja,
auch nicht billig. Also ist halt nicht so.
Kein billiger.
Ich habe bei irgendeiner Band, hatte ich gelesen, da haben sie einfach nur in so eine Notiz-App geschrieben, hey, wir wollten uns an der Stelle für unseren letzten Song entschuldigen, bla bla bla, haben wir nicht so gemeint. Also irgendwie so, das war so richtig random schlecht, so von wegen, ach Mist, 1. April, wir müssen halt jetzt auch noch mal irgendwas dazu bringen.
Mhm.
Ja, also genau. Da erkenne ich die künstlerische Schaffung dann doch noch mal an.
Weißt du? Ich finde es auch, also es gibt zum Beispiel so ich finde es im Gaming immer ganz interessant, was so am 1. April passiert, weil manche Games geben sich wirklich Mühe, dass sie wirklich sehr viele lustige Sachen implementieren. Manche Games sagen so, naja, was haben wir die letzten 3 Jahre gemacht? Ja, komm, mach das noch mal. So, Overwatch hat gesagt, so, wir bringen einfach für 1. April jedem Charakter geht so Googly Eyes auf. So, das machen die aber auch schon seit ein paar Jahren. Ja, Leute, da will ich ja erst recht nicht mehr reinspringen, das Ganze, weil das kenne ich ja schon.
Ja.
Was ich noch ganz lustig fand, war irgendwie Razer, das ist ein Hersteller für Peripherie, also Maus, Tastatur, alles, was so ein bisschen Streaming hängt. Die haben einen eigenen Stuhl angekündigt zum 1. April mit so Roboterarmen, die dir dann immer das Headset abnehmen, bevor du vom Stuhl aufstehst. Das finde ich wiederum ein bisschen lustig so, weil die es auch sehr gut gemacht haben und wirklich mit so richtigen Roboterarmen, die dann in dem Video nach vorne kommen aus dem Stuhl und eben so das Headset abnehmen, damit du nicht wegläufst mit dem Ding. Finde ich sehr gut. Ja, also das sind so Dinge, da kann ich drüber lachen, muss ich wirklich sagen.
Ja, ansonsten, was ich krass fand, After the Burial haben ihre 2024er Spring Collection präsentiert mit Burial Items, also ja,
Sachen also, für die Beerdigung oder Hostie, so. Heiliges Wasser, ein Wein, so eine wie nennt man das hier, so ein Myrrhekranz, der da rumhinher will. Also wirklich, das ist schon, finde ich gut. Wenn's so ein bisschen die Kirsche aufs Korn nimmt, kann ich ja schon wieder drüber lachen. Das ist schon wieder nicht so ganz platt für mich. Ja.
Lord of the Lost haben bekannt gegeben, dass sie kurzfristig als Ersatz einspringen für den ESC 24 nochmal, nachdem Isaac absagen musste oder so. Da habe ich tatsächlich ganz kurz gezuckt, weil ich dachte, okay, könnte da, aber natürlich nicht.
Ja.
Ja, und das liebe Full Force Festival, das lag irgendwie nah, aber ich hätte erwartet, dass es den schon 10-mal gab, den Witz, dass es halt keine Erdbeerbowle gibt, sondern weil die Erdbeerernte irgendwie schlecht war, dass es jetzt rote Beete-Bowle gibt.
Ohne Scheiß, ich glaube, der beste April-Joke, den du machen kannst, ist, wenn er so glaubwürdig wieder ist, dass du halt wirklich dich kurz innerhalb musst, ist das wirklich wahr? Also, es könnte jetzt alles heißen. Mhm. Weil Lost, sagen wir mal ehrlich, das ist halt eine sehr low-hanging fruit, was den 1. April angeht. Also das, ja, okay. Aber das mit dem Full Force, ich glaube, es ist auch vorhersehbar, aber hätten sie es so ein bisschen besser anders formuliert oder irgendwie anders umgeschrieben, dann wäre das schon fast schon so, wo du an dir selber zweifelst, denkst so, stimmt das jetzt? Könnte das stimmen? Ich muss das jetzt nachgucken. Wenn die Person, die das liest, das Erste, was sie macht, erstmal googeln muss, wie die Erdbeerernte ausgefallen ist dieses Jahr, und dann ist, glaube ich, schon der April-Scherz gut gewesen.
So. Jetzt hätte man noch in den Google Trends nachgucken müssen, ob in der Region um Gräfenhainichen wieder die Erdbeerernte.
Wie ist die Erdbeer?
Ob da was nach oben gegangen ist.
Wie sind die Verkaufszahlen von Erdbeeren in Dessau? Keine Ahnung oder so. Ne? Also es sind so Dinge, so keine Ahnung. Das geht, was ich zum Beispiel auch nicht so lustig fand, aber ich meine, ja, okay, irgendwie Dr. Acula und The Carlos Dao Boys, denke ich mir so, okay, Dr. Acula hat irgendwie so einen seltsamen Status von Leuten, die manche kennen sie, manche nicht. So, die Carlos Dao Boys sind so gerade im Kommen. So sagt so, ja, wir mergen jetzt zu Dr. Dao Boys. Aber wen interessiert's? Also mal for real, was für ein Witz ist dahinter? Euch kennt kaum einer, so, keine Ahnung. Also ist sicherlich cool für die Leute, die euch beide kennen, aber wie viele werden das wohl sein?
Ich glaube, das ist wirklich einfach nur so ein absolutes Szene-Ding gewesen. Ne? Also, ich glaube, man kann die kennen, aber Dr. Acula sind auch. Die waren früher, also es war mehr so zu MySpace-Zeiten, waren die mehr so ein Ding. Danach sind die einfach auch ziemlich
in der Versorgung. So, und Carlos Starboys sind eigentlich abseits vom April, 1. April lustiger als am 1. April. Das finde ich jetzt halt auch irgendwie ein Joke für sich selber. Ja. So, die haben total wildes Merch, wilde Postings, die auf online machen, so. Aber am 1. April halt so ein, ja, keine Ahnung, so ein April-Scherz rauszuhauen, den halt niemand interessiert. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja.
Ja, und das versucht. Was tatsächlich kein April-Scherz gewesen sein soll, aber ein Gerücht ist aktuell. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie widerlegt wurde mittlerweile. Scheint nicht. Und es kann natürlich sein, dass es bis zur Folge jetzt dann irgendwie dann doch noch mal relativiert wird. Aber der Orgy-Sänger Jay Gordon hat halt das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Linkin Park anscheinend an einem Comeback-Album, an einem Comeback arbeiten.
Ja.
Allerdings mit einer Sängerin, die Chester Bennington dann ersetzen soll. ich habe mir das durchgelesen, das, was da halt zitiert wurde beim Musikexpress zum Beispiel, aber das ging ja durch sämtliche Medien. Das las sich alles so ein bisschen sehr vage und als ob der da einfach irgendwelche Sachen gestreut hat. Ich habe mir das Original-Interview dazu nicht angeschaut bisher, aber weiß nicht, was hältst du davon? Glaubst du, dass da was?
Boah, also ich habe nur die Headline gesehen, gedacht, ja, wer glaubt das denn bitte? Also, dass halt alle Outlets das als Gerücht genannt haben. Ich habe mir das gar nicht so in der Tiefe angeguckt, aber ich habe gedacht so, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass Linkin Park, um das, wenn wir es mal nehmen, als vollkommen für real nehmen, ja, für ernst. Also könnte Linkin Park sich erlauben, jemand im Kontext ihres Statuses Unbekanntes als Sänger oder Sängerin dazuzuholen? Also es müsste ja mindestens, meiner Meinung nach, logisch wäre, eine Sängerin zu haben, die mindestens den gleichen oder einen ähnlichen Status hat wie Linkin Park, sonst würde es keinen Sinn machen. Weil sonst würde, glaube ich, das, wir reden hier von Chester Bennington, der hat schon vor seinem Tod einen so immensen Status gehabt, der noch mal fast verfünffacht worden ist nach seinem Ableben. Wie willst du das als Band auffangen? Es tut mir wirklich leid. Wir haben darüber gesprochen, oder ich habe da auch im Thema mit Novelist zum Beispiel gesprochen, was ein viel kleinerer Größenordnung ist. Aber selbst da tun sie sich wirklich schwer mit diesem mehrmaligen Wechsel. Auch wenn die Camilla eine super gute Sängerin ist und ich das sehr feier, was die aktuell rausbringen, diesen Status eines Tobias Risch oder davor Matthäus zu haben, ist halt schwierig. Das musst du aufbauen. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Linkin Park. Die haben so einen Status und da willst du mir jetzt sagen, da kommt jetzt einfach eine neue Frontperson auf die Bühne und soll das wiedergeben oder dass diese Fußstapfen steigen. Guck dir Queen an, die mit Adam Lambert unterwegs waren. Das hat auch nicht so eine Strahlkraft gehabt wie irgendwas anderes. Das geht halt einfach nicht. Irgendwann bist du an einem Punkt, wo es, glaube ich, nicht mehr möglich ist, mit einer neuen Person durchzustarten. Ich glaube auch, vielleicht am Schlagzeug oder auch an den Gitarre, Bass ist so die Frage, wäre es vielleicht mehr möglich gewesen bei Linkin Park, auch weil abseits von Mike und Chester die Mitglieder jetzt auch nicht so einen riesen Status haben, außerhalb der Fanbubble. Ey, aber wie willst du das machen? Ich habe da keine Ahnung von und ich glaube, ich zweifle ganz stark an, dass das überhaupt möglich ist. Ich glaube eher, wenn sie zurückkommen, machen sie es ohne einen weiteren neuen Sänger oder Sängerin.
Ja, was natürlich, also was, wie soll das auch funktionieren, ne? Aber ich habe gerade mal überlegt, so random Lizzie Hale von Hailstorm oder die Maria Brink von In This Moment.
Aber die sind doch nicht so groß wie.
Sind natürlich nicht, aber das wären so die ersten Alternative oder Metal Sängerinnen, die mir jetzt irgendwie einfallen würden, die halt auch krasse Stimmen haben, aber die natürlich auch nochmal ihren eigenen Stil fahren und die aber auch genug zu tun hätten. Und also das wäre halt, weiß ich nicht. Also ich kann mir, also nehmen wir vielleicht mal einen Schritt zurück, ich kann mir sowieso gerade gar keinen vorstellen, der das irgendwie ersetzen soll. Also
nee, absolut
nicht. Ich weiß gar nicht, ob's, also für wen macht man das? Also das ist natürlich würden das sehr viele Leute freuen, die auch Linkin Park nie sehen konnten, nochmal in irgendeiner Form irgendeine Version von Linkin Park live sehen zu können. Aber ich möchte eigentlich auch gar kein neues Linkin Park Album ohne Chester hören. Weißt du? Also es gibt bei bestimmten Bands, da ist auch so eine Spanne einfach vergangen oder Umstände sind vorgefallen, wo ich das einfach nicht mehr brauche. Auch bei System of a Down, ich brauche kein neues System of a Down Album mehr. So,
die Zeit ist auch einfach vorbei. Also es ist auch einfach, es hat so lange gedauert. Die Spanne seit dem letzten Album ist so immens groß geworden.
Ja.
Metallica auch. Metallica macht trotzdem weiter. Haben wir mit Blackout Promise drüber gesprochen. Sie brauchen kein neues Material, weil das neue Material niemals den Status erreichen wird. Selbst einer Saint Anger wird dieses neue Material nie mehr gerecht werden. Man kann darüber denken, was man möchte, aber alles, was nach Saint Anger kommt, hatte keinen großen Effekt mehr wie das, was alles von Saint Anger und davor passiert ist. Und dementsprechend wäre es bei einer so einer Band wäre vollkommen fein zu sagen, ich gehe jetzt einfach nur noch mit Legacy-Sachen auf Tour.
Ja,
es ist einfach so. Und das ist bei Linkin Park, glaube ich, mittlerweile genauso, weil A, zum einen will man überhaupt was Neues haben mit Chester, dann hast du überhaupt dieses Stardom, was einen Chester und diesen Personenkult, die dieser Mensch halt hervorgerufen hat, kriegst du das irgendwie wieder aufgefangen, weil die Leute werden sich immer daran dann festnageln, wenn es immer vergleichen, wenn immer sagen, ja gut, das ist aber nicht so gut wie Chester oder das ist aber nicht Chester oder das ist halt nicht ein Song, ne, so, das wird immer so sein.
Ja.
Und dementsprechend, die können da quasi gar nicht gewinnen. Die können nichts anderes tun. Ich find's gut, dass Mike Shinoda alleine weitermacht, weil ich glaube, der befreit sich künstlerisch gerade sehr davon, darauf zu warten. aber es ist halt für Linkin Park fast schon unmöglich, irgendwie ohne, also das irgendwie vernünftig über die Bühne zu bringen.
Also es ist, ich glaube, dass das total unbefriedigend ist für Fans, aber ich jetzt auch beim Beispiel System of a Down, wo ja auch viele einfach schon seit Jahren irgendwie das wünschen, dass da irgendwie nochmal was passiert, ne? Dann nehme ich aber lieber Scars on Broadway, was halt einfach nochmal ein anderes Projekt war, zwar von dem, ach Gott, wie heißt denn
Darren.
Darren Malakian, genau. Der Gitarrist und ja, auch die andere Stimme quasi bei System of a Down. Aber halt auch geil, macht auch Bock und klingt auch super fett und hat auch gewisse Parallelen vom Sound
her. Ich fand auch die Solo-Sachen von Serge super interessant.
Auch das, ne? Aber das sind halt auch, man emanzipiert sich natürlich dann irgendwann von dem Projekt.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass die Leute nicht dann trotzdem Musik machen können. Aber ja. Ich find's total schwierig, aber ich glaube, ab einer gewissen Größe ist es einfach auch beinahe unmöglich, jemanden zu ersetzen. So.
Wir haben so viele Beispiele aus kleineren Ecken, wo es schon schwierig genug ist. Und dann willst du mir sagen, dass das dann für Linkin Park auf einmal möglich ist. Guck dir Wildest Murder an, da haben wir die Situation. Guck dir, wie gesagt, Novelist an, da haben wir die Situation. Die Leute tun sich schwer, wenn sie sich mit einer Person identifiziert haben. Und das sind meistens immer die Frontmänner, die Frontleute. Die
Suicide Silence,
ne, so. Du wirst es nicht, also du wirst es nicht irgendwie auffangen können. Und wir reden da auf einer viel kleineren Ebene. Viel weniger Leute haben da davon gehört, ja. Viele weniger Leute sind Suicide Silence Fans in dem Ausmaße, wie manche Leute Linkin Park Fans sind.
Ja.
Und du willst mir dann aber also dann halt behaupten, das könnte möglich sein für dann diese Band, weil es ein Linkin Park ist. Das selbst wenn sie es jetzt machen würden mit einem neuen Person am Mikrofon, ich glaube, das würde noch mindestens noch mal 10 Jahre brauchen, bis die Leute damit akklimatisiert haben.
Ja.
Also, das ist einfach so. Ich denke auch dann in dem Falle zurück an die Alben, die alle zum Beispiel nach Minutes to Midnight kamen. Da haben Leute auch mindestens 5 bis 6 Jahre gebraucht, um sich an diesen Sound zu gewöhnen. Und da sind dann 2, 3 Alben davon erschienen mit diesem Sound. Das ist halt das Ding. Und das, Menschen sind Gewohnheitstiere. Das wird einfach nicht möglich sein.
Eben. Wenn ihr aber jetzt, wieder eine Brücke, ne? Wenn ihr aber Bock habt, euch mal so einen ganzen Abend nur mit Linkin Park, aber auch mit Bring Me the Horizon Songs voll ballern zu lassen.
Die Überleitung.
Ne?
Oh, Michael.
Boah,
Junge.
dann haben wir nämlich eine Morkau-Party für euch. Das ist mir aber auch tatsächlich gerade sehr spontan eingefallen.
Wahnsinn.
Am 10. Mai in der Live Music Hall in Köln, da gibt's nämlich ein Special, Bring Me the Horizon und Linkin Park Special, wo es halt einfach den ganzen Abend Songs von diesen Bands und von entsprechenden Leuten, also auch
und
von
Features.
Mike Shinoda und Olly Sykes und Features und was auch immer gibt. Ich weiß gerade nicht, wie der Ticketstand so ist, aber
sehr gut.
Es
läuft sehr gut. Die Leute sind, es kommt sehr gut an und die Tickets gehen gut weg. Also ich würde jeder, der nicht warten will oder sich da irgendwie in die Abendkasse begeben möchte, sollte jetzt zügig ein Ticket kaufen, damit sie nachher nicht irgendwie da stehen.
Genau. Also das heißt nicht, wenn es keine Tickets mehr im Vorverkauf gibt, dass ihr da nicht mehr reinkommt.
Genau.
Aber wenn ihr ein Ticket im Vorverkauf habt, habt ihr das auf jeden Fall sehr viel einfacher. So.
Das ist richtig, genau.
10. Mai in Köln in der Live Music Hall. Da könnt ihr dann nämlich. Bist du da? Ich werde auf jeden Fall nicht dabei sein.
Ich bin da, um mir das anzugucken, weil ich bin daran interessiert, wie dieses Konzept sich funktionieren wird, bin ich ganz ehrlich. Nicht, dass es nicht funktionieren wird, ich will da gar keine Skepsis hervorrufen. Ich glaube, der Andrang an die Vorverkauftickets spricht für sich, das wissen wir ja, aus den internen Zahlen. Aber ich persönlich als Musikhörer kann es mir nicht so wirklich vorstellen, bin ich ganz ehrlich.
Ich bin auch noch nie auf so einer Special-Party gewesen.
Nicht.
Es gibt ja auch diese Depeche Mode und Ärzte und
Hosenfans.
Und
oder hier was, also das kann man ja auch mal so ein bisschen erzählen, was ja der springende Punkt, glaube ich, war für diese Special, waren diese KZ und Kraftklub-Partys, die ja das gleiche Konzept waren. Also du hast dann eigentlich nur den ganzen Abend KZ und Kraftklub, aber und deren ganzen Features und hast du nicht gesehen. Und das funktioniert auch, dieses Konzept, auch sehr, sehr gut wohl. Und ich bin einfach mal gespannt, wie sich das auf unsere Szene übertragen lässt und wie Leute damit auch warm werden einfach, ne?
Also ich find's, also jetzt auch mal so vielleicht mal kurz dabei geblieben, auch mal als DJ, aus DJ-Sicht, so, finde ich total schwierig. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich den Abend gestalten will, weil es gibt ja sehr, sehr viele Hits, aber es gibt ja natürlich auch sehr viele Sachen, wo man nicht richtig weiß, ob es ein Hit ist oder so. Also wahrscheinlich ist alles von Hybrid Theory, von Linkin Park auf jeden Fall Hit. aber vielleicht auch nicht für jeden und jede, die da vor Ort sein wird. So.
Ich glaube aber, das ist deswegen die beiden Bands, weil die haben gerade in einem bestimmten Zeitraum ihres Repertoires einfach sehr viele Hits produziert und die kannst du halt immer wieder bringen. Was ich zum Beispiel schon weiß, das kann ich ja so ein bisschen spoilern. Also klar wird von Bring Me the Horizon jetzt nicht von der Count Your Blessings wahrscheinlich laufen oder sehr wenig. Das ist einfach auch schwierig, das in so einer breiten Range halt auch dran zu bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht gegen Ende des Abends oder eher gegen Ende des Abends sowas kommen würde. Aber das ist halt natürlich schwierig. Aber keine Ahnung, Bring Me the Horizon hat selbst bei der Suicide Season so viele Party-Tracks auch zwischen gehabt.
Ja, die gehen. Auf jeden Fall. Also keine Sorge, es wird auch geballert werden, so das wird richtig halt passieren. Aber keine Ahnung, mal schauen, der liebe Mike wird das, also der andere Mike, genau, wird das dann in die Hand nehmen und du kannst ja dann berichten, wie das dann aufgegangen
absolut,
ist.
Absolut, absolut. Ich vertraue ihm da. Ich wie gesagt, ich glaube, wenn einer das sich da schon einen guten Gedanken zu gemacht hat und einen guten Plan davon hat, wie er das gestalten möchte, dann er. Aufgrund auch einfach seiner Erfahrung und als DJ. Aber ich bin da noch, keine Ahnung, so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Ich muss mir das erstmal zu Gemüte führen. Vielleicht werde ich auch einfach nur eines Besseren belehrt und denke so, krass, das funktioniert erstaunlich gut in dem Kontext zusammen.
Ja.
Genau.
Wir wollten heute keine lange Folge machen. Wir sind jetzt aber schon ein bisschen. Wie viel Zeit hast du denn noch? Sind wir mal transparent so, ey.
Transparent, also
Darf ich noch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen?
Wenn das jetzt hier zur Tradition wird, dass du einen Schwank aus deinem Leben am Ende noch wirfst, ne? Also klar, natürlich darfst du die noch erzählen. Mike, du wolltest mir noch was erzählen.
Ja, ich möchte euch jetzt auch nicht in meinem Privatleben langweilen, aber ich war im Harz. So, ich war im Urlaub über Ostern. Hattest du schöne Ostern?
Ja. Aber ich mache solche 30 Jahre alten Aktivitäten wie ins Harz fahren, mache ich leider noch nicht. Kaffeefahrt im Harz, das macht der Mike.
Naja, es ist ja von Hannover aus, es ist ja nicht so weit dahin.
Okay.
Und ich gehe ja auch tatsächlich gerne wandern, weil ich das als sehr schönen Ausgleich empfinde.
Übrigens, weißt du, was der Unterschied zwischen Wandern und Spazierengehen ist?
Was denn?
Beim Wandern ist ein großer Berg dazwischen.
Fakt.
Ja.
Es war sehr schön, aber wir waren okay. Halt, ich versuche es irgendwie kompakt zu halten, die
okay.
Geschichte.
Halt's kompakt.
Wir waren in so einem Holzhütten, was auch immer Ding, haben wir ein Zimmer gehabt. Das war tatsächlich mitten im Wald, da war kein WLAN, kein Internet, nichts. Und die Besitzerin von dieser Hütte, Anwesen, was auch immer, ist halt vegetarisch-vegan umgestiegen. So. Mhm. Früher wurde da halt gejagt und so weiter.
Ah, ja.
Sie hat halt so einen Lebenswandel durchzogen, hat das halt auf ihr Unternehmen, wenn man so will, dann halt jetzt mit übertragen. Und was mega geil war, das Frühstück war total lecker und so, alles selbst gemacht und so. Aber du hattest halt entsprechend auch einfach ein Publikum teilweise vor Ort, das halt, wenn du guckst schon so, ne?
Ich will jetzt, oh, ich,
oh, du hattest jetzt. Auf jeden Fall, du hattest einfach so ein paar Esoterik-Leute am Start. So. Und das war halt einfach super obvious. Weil wir saßen an einem Abend und dann kam da halt so ein Typ rein, der irgendwie mit zwei Frauen irgendwie im Camper unterwegs war und wir wussten halt einfach nicht, wer gehört jetzt zu ihm oder gehören beide zu ihm oder keine von beiden oder so. Aber der Ronny hieß er. Also sie haben nämlich, meinten dann immer so, ja, und der Ronny regelt das. Der Ronny, der weiß, wie die Kaffeemaschine funktioniert und so. Der ist die ganze Zeit so, es war super weird einfach. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ war, aber der Ronny konnte alles und so. Und Ronny hatte, wie sich dann rausgestellt hat, auch irgendwie so ein Pyramiden-Direkt-Marketing-System.
Oh, scheiße.
Für alternative Produkte am Start und irgendwelche Handcremes. Und erzählte dann irgendwie von so einer Tante, wo der irgendwie ein Seminar hatte, anscheinend mal irgendwo in einem Krankenhaus, in der Klinik gearbeitet hat. Und das Erste, was sie gemacht hat, den Leuten dann irgendwie Tabletten wegzunehmen und so. Und angeblich wären die dann alle gesund geworden und so. Weißt du, so auf dieser Ebene waren wir da unterwegs. Und ich saß da meiner Freundin und wir beide so, wow, okay, was geht denn hier ab? Da war das so ein anderer Dude, der, wir saßen da irgendwie beim Frühstück und der kam irgendwie aus Süddeutschland. Und wir haben uns irgendwie kamen wir auf Uhrzeiten, weil im Osten pass auf, im Osten, nein, pass auf, im Osten sagst du wohl, oder auch im Süden, wie ich dann gelernt habe, sagst du nicht Viertel vor zehn, sondern dreiviertel zehn zum Beispiel.
Ja.
So sagt man das halt. Und dann meinte ich dann halt, ja, aber ich werde das so nicht übernehmen. Also meine Freundin sagt das halt auch so und ich meinte dann, ja, für mich macht das keinen Sinn, weil die meisten Leute, mit denen ich unterwegs bin, würden das nicht checken. So. Und dieser Typ aus Süddeutschland, dieser auch sehr verstrahlte Mensch, guckte mich dann so an, dich kriegen wir auch noch. Und ich so,
was? What?
Weil er war nämlich auch so, er sagte das wohl auch, aber der hat das halt so gesagt. Ich meine, es gibt Leute, die sagen das über andere Dinge auch, weißt du, dich kriegen wir auch noch. Also es hatte so was sehr komisch, Schwurblerhaftes irgendwie. Und dann bin ich abends, war ich im Zimmer, oder wir waren im Zimmer und dann, wir waren mit unserem Doggo da, ich wollte da noch die letzte Runde irgendwie mit ihm gehen, vorm Schlafen gehen, und dann saß dieser Typ, dieser besagte, dich kriegen wir auch noch Typ, saß dann halt irgendwie alleine draußen und hatte so eine Klangschale, weißt du, so mit
halt, das klingt einfach wie ein übelster, das übelste Intro zum Horrorfilm.
Es Alter, das war ohne Scheiße, das war so, und ich in meinem Kopf, ne, ich habe die ganze Zeit so Geschichten weitergesponnen, weil ich dachte so, irgendwann wachst du irgendwie nachts auf und dann guckst du aus dem Fenster und dann tanzen die alle irgendwie ums Lagerfeuer.
Oh mein Gott, so. Oh mein Gott, wie hieß der eine Film von Jordan Peele, wo die auch in so einer Hippie-Kommune sind und
Midsommar.
Nee, das war nicht Midsommar, es war noch so ein anderer. Da ging es auch um die Beziehung zwischen Weißen und
POC. Ach, Get Out.
Ey, diese komischen neureichen
Ja, ja.
Boah. Und der Vibe gerade.
Und so ein Vibe hatte das halt. Oh. Und es gab samstagsabends hatten die halt so ein Osterfeuer selber gemacht.
Alter.
Wir sind nicht da gewesen, einfach weil halt es lief Fußball und ich wollte halt Bundesliga gucken so. Und dann machen
wir halt dieser. Das ist auch so geil. Wie könnte man den schlimmsten Horrorfilm der Welt einfach entschärfen? Ich bin nicht hingegangen. Es lief Fußball.
Wir waren in der Sportsbar und ich habe einfach Fußball geguckt so. Aber wir kamen dann zurück.
Es lief Fußball. Es tut mir leid.
Naja, es gab ja kein Internet da. Ich musste immer alles hingehen, um Fußball zu gucken. Und dann kamen wir halt wieder und dann brannte da echt so ein riesiges Feuer und die saßen dann da alle drumherum und so. Und das war einfach super scary, ey. Und ich weiß nicht, ob das wirklich das Schlimmste war, aber es lief morgens oder es lief in diesem Frühstücksraum, der den ganzen Tag zugänglich war, lief einfach eine Playlist. Und da waren 8 Songs drin. Und es war unter anderem Staying Alive. Dann was von, pass auf, dann was von Alpha Will. Es gab 2 ABBA-Songs. Und es gab ein so ein Track, der irgendwie locker eine halbe Stunde. Nur so ganz komisches Klaviergedudel, aber nicht so entspannt, sondern es hatte so was richtig Nervöses, Düsteres so. Und das hätte einfach auf so einem Silent Hill Soundtrack sein können. Es war so richtig, und diese Mucke, die passte einfach komplett zu dieser Grundstimmung. Also das war einfach, oh, das war, also der Urlaub an sich war super schön und wir haben, ne, wandern und so, aber irgendwie war diese Unterkunft schon echt ein bisschen komisch. Und als wir uns dann, ausgecheckt hatten, dann meinte eine von den Mitarbeiterinnen da so, ja, danke, bis zum nächsten Mal. Ich so, ja, bis zum nächsten Mal. Und meine Freundin dann im Auto so, du möchtest also wiederkommen? Ich so, nee, Mann, auf gar keinen Fall. Oh, und dann, um das alles mal so ein bisschen noch ins Positive zu drehen, sind wir dann irgendwie durch so ein Dorf da gefahren, auf dem Weg nach Hause, und dann stand einfach an so einer Bushaltestelle ganz schlecht drauf gesprayt: Biker haben kleine Pimmel.
Ja, ich finde das.
Das
klingt von vorne bis hinten einfach wie ein Fiebertraum.
Das genau so war es auch.
Ja. Ich bin in Harz gefahren und kam vor Sturz zurück. Auch ungewöhnlich für den Harz, finde ich irgendwie, ne? Dass man verstört zurückkommt. Ja, Finger weg von Hippie-Blockhütten im Harz.
Boah, also wenn ihr auch mal sowas erlebt habt, dann gerne kommentieren.
Ansonsten. Schickt uns mal eure besten Horrorfilm-Anfänge, die ihr selbst erlebt habt. Und schickt uns die einfach mal als Instagram-Sprachnachricht. Ich will die damit einbauen.
Ohne Scheiß, ne?
Ja. Hat dann nichts mit Musik zu tun, aber ist auch einfach viel zu lustig, um es nicht zu erwähnen.
Ja, das war's auch schon.
Wollen wir noch die Liste machen?
Machen wir noch die Liste, bitte. Ja.
Wie kann man
mal bitte an?
Ich soll jetzt mal anfangen. Na gut, ja. Dann fang ich jetzt mal an. Genau. Womit fange ich an? Ja, ich fange mit Body Snatcher an.
Geil. Body Snatcher,
du bist ein
Geil.
Fan von denen, das weiß
ja,
ich.
Ja.
Neuer Song haben sie rausgebracht, Murder 8, finde ich tatsächlich thematisch auch ein sehr wichtiger Song. Es geht nämlich um die Fentanyl-Krise in den USA. Fentanyl, Schmerzmittel, was da sehr krass und breit verschrieben wird und dazu führt, dass sehr viele ja drogenabhängig werden und auch ihr Leben dabei verlieren. Es ist wohl dem Drummer von Bodysnatcher, dem Bruder seines, bei seinem Bruder auch passiert, deswegen haben sie diesen Song geschrieben. Es gibt auch eine sehr, sehr krasse Line in dem Song vor dem Breakdown, die da heißt, Fentanyl made me an only child. Das finde ich sehr krass, das haut ziemlich in den Magen. Ist ein Feature mit Jamie Juster, den ich auch sehr passend finde für das Ganze, der auch solche Themen immer wieder auch anspricht. Und ja, es ist ein guter Song. Ich bin nicht der größte Bodysnatcher-Fan, aber der Song haut tatsächlich sehr gut rein in das Ganze, in die Thematik. Und vielleicht auf einer positiven Note, die kommen jetzt sogar auf Tour. Ich sehe sie am Ende, sind gerade auf Tour schon, mit Spite und Boundaries und Mouth for War.
Die was kommen. Ein Package,
Alter. Ey, das ist absolut, absolut krank. Ich habe da richtig Bock drauf. Ist letzte Tourstopp ist Köln, da bin ich am 27. Und ja, dafür dann den Song Murder 8. Dann versuch's mal ein bisschen positiver zu drehen. Kennst du die Band Good Kid, Mike?
Nee, ich glaube nicht.
Ist anscheinend, pass auf, ich bin ja auch immer happy, wenn ich auf Dinge gebracht werde, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, aber anscheinend so eine Nummer sind. Good Kid ist eine, man könnte fast schon abwertig sagen, eine Spotify-Playlisten-Band. Die haben sehr viel Erfolg da, die Streaming-Zahlen über die Millionen, teilweise 33 Millionen Streaming-Plays für deren Songs. Ist so eine, ich muss es kurz erklären, meine Freundin hat mich darauf gebracht, weil wir gehen im September auf einem Konzert, was wohl sowas von ausverkauft war innerhalb von einer Stunde in ganz krass. Deutschland. Okay. Kommen die auf Tour, die machen jetzt, ich glaube, Karlsberg Victoria, randvoll. Und ich habe mir erstmal angehört und es ist im Endeffekt, es klingt wie die alten Panic at the Disco. Hat so ein Indie-Vibe, aber auch total positiv. Jeder Song ist positiv. Geil. Feel good, good Sunshine und keine Ahnung. Und alles hat so eine Leichtigkeit bei der Mucke, dass das irgendwie, keine Ahnung, ich finde das immer so nach so einem Knocked Loose Song höre ich ganz gerne mal bisschen Good Kid, weil es mich einfach auf eine andere Gedanken bringt. Und die haben jetzt eine neue EP rausgeheißt, die heißt Good Kid 4. Und von dem Song, passend quasi zur Festivalsaison, nehme ich den Song Summer. Der ist sehr schön positiv, hat auch sehr viel mit eigenen Ängsten und Unsicherheiten zu tun, aber ich mag den Vibe davon. Und was ich auch sehr empfehlen kann, sind die Videos dazu. Die haben wunderbare, durchdachte, auch so teilweise so gezeichnete Videos in einem Anime- oder Comic-Stil. Einfach cool. Ich habe die Band noch nie vorher gehört, erst durch meine Freunde drauf gekommen und ich habe mich jetzt da irgendwie drin verliebt und deswegen Good Kid mit dem Song Summer. Und als letztes, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, den nehme ich dir nicht weg, weil der könntest du vielleicht selber Geld dabei tun. Weißt du was, ich nehme mal was ganz Abstruses, nehme ich jetzt einfach mal. Brutalismus 3000. Was? Ich bin irgendwie auf Brutalismus 3000 gelandet. Ich finde das halt irgendwie total interessant. Das ist so eine wirde Mischung aus Bunker-Techno und aber auch irgendwie so Post-Punk-Anleihen und zwischendurch mal so Trap-Beats und sowas. Keine Ahnung, ich kann das nicht hassen. Ich finde das irgendwie geil. Ich finde das einfach, hat irgendwie einen geilen, ja, so eine Energie dahinter, die ich nicht nachvollziehen kann, die ich aber irgendwie feier. Und von denen nehme ich den Song Europaträume. Der ist dieses Jahr rausgekommen. Keine Ahnung, es schreit einfach Berlin. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hört euch an, ihr werdet genau wissen, was ich meine. Also Brutalismus 3000 mit dem Song Europaträume.
Geil. Bei mir läuft im Moment Ocean Eyes von The Gaslight Anthem auf und runter. Ist ein unfassbar catchy, ja, klassischer Gaslight Anthem Track einfach.
Super, also sagst geil. Du Flanellhemd und Schiefermütze?
Ja, aber hat halt wegen, also Ocean Eyes ist natürlich, hat auch so, klingt ja schon irgendwie nach so ein bisschen Sommer oder
ja,
so.
Ja,
das genau. Ist halt, irgendwie hat er schon diesen okay. Vibe. Und dann von Glitterer, Just a Place. Glitterer ist das neue Projekt von dem Titlefight-Sänger Ned Russin, mit dem ich letzte Tage auch ein Interview hatte.
Cool.
Sehr interessant, auch sehr interessante Umstände. Der war nämlich gerade im Auto, also irgendwie, ja, durch die Zeitverschiebung. Er war im Auto auf dem Weg zur Arbeit und hat dann mit mir quasi über Zoom, aber nur Zoom-Audio, wie so ein Telefonat quasi, haben wir dann ein Interview geführt. Geil. Was ein bisschen weird war, aber Titlefight ja so eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und super spannend, was der so erzählt hat, auch seine Sicht auf TikTok und so, und dass ihn das alles einfach gar nicht tangiert und gar nicht juckt. Und das ist halt einfach krass. So Title Fight, die schon seit 2018 nicht mehr aktiv sind und 2016 das letzte Album rausgebracht haben, die aber über TikTok einfach mittlerweile 1,7 Millionen monatliche HörerInnen haben, was mehr ist als Turnstyle, die aktiv sind. Die haben 1,2 Millionen,
glaube ich.
Und Title Fight, als die halt aufgehört haben, waren das so 150.000. Das heißt, das ist einfach mehr als 10. So.
Und siehst du, das ist auch, finde ich, krass, weil Title Fight bei mir in der TikTok-Bubble noch kein Thema sind, also nicht aufgefallen sind. Heißt also, das ist so sekludiert von meiner Bubble, das ist so ein eigenes Ding, das finde ich total interessant, dass das so funktionieren kann, ne?
Und ich meinte zu ihm so, ey, ist das, was macht das mit dir? Weil das muss ja irgendwie seltsam sein, dass du dann auch, naja, vielleicht auf deinen Paycheck irgendwie guckst, so, dass da plötzlich mehr Geld bei rauskommt durch die Streams und so. Und er sagt so, ja, ey, ich bin jetzt nicht reicher dadurch, ne? Und deswegen interessiert mich das immer noch nicht. Es würde mich auch nicht interessieren, weil das ist nicht meine Welt, dafür mache ich keine Mucke. Ich bin Hardcore-Kid, so, ich will in Club spielen, Punkt. Mich, mehr ist, brauche ich nicht.
Finde ich sehr interessant, das Mindset, finde ich cool.
Und der ist aber auch wirklich so, das ist nicht nur so dahingelabert, sondern der lebt das einfach. Und der könnte dir auch jetzt einfach instant so seine Top 5 Fugazi-Songs rausballern und so. Also der ist halt kompletter Nerd einfach.
Cool.
Ja, und Littera ist halt, klingt nicht wirklich viel nach Title Fight, aber ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Ist mittlerweile auch, es war so sein Solo-Projekt und jetzt ist es eine ganze Band und so. Die haben ein neues Album rausgebracht. Und da mache ich auch mal was eher Abstruses, obwohl es eigentlich relativ serious klingt. Toby oder Top Eye ist ein nigerianisch-kanadischer Jazz-Rapper, würde ich jetzt mal sagen, so sehr soulig. Aber hat mich gerade auch ziemlich in der Hand.
In der Hand, sehr in der viel. Zange, klingt gut, ja.
Der Song Someone I Knew ist sehr soulig, aber richtig geil, kann man so chillig nebenbei laufen lassen. Mal was anderes.
Ja, mal was anderes. Ne? Toby und Brutalismus 3000.
Jawohl, ja.
Ja, Mike, jetzt haben wir es doch auf anderthalb Stunde geschafft.
Krass, das wollten wir gar nicht so.
Ach, egal.
Naja. Leute, wenn ihr mögt, dann gerne bei Morecore Podcasts über Instagram kommentieren, Nachrichten schreiben, uns Feedback geben. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch über Spotify, über die mobile App machen. Da gibt es dann auch entsprechend die Möglichkeiten, uns zu bewerten, aber auch immer da einen Kommentar zu hinterlassen und so.
Darf ich mal ganz kurz was sagen, weil ich habe letztens noch mal in unsere Zahlen geguckt und alles cool mit Spotify. Ich bin auch ein reger Spotify-Nutzer, so wie du, Mike, das weiß ich. Aber ich find's auch krass, wie viele Hörer wir über andere Dienste haben, über die RSS-Feed haben, über Deezer, über Apple Podcasts, über Google Podcasts. Finde ich auch richtig cool, Leute. Dankeschön, dass es auch darüber so gut läuft.
Voll, ja.
Man hat das einfach gar nicht so vor Augen. Das sagen wir immer wieder und wir wiederholen uns da quasi fast schon, dass wir gar nicht wissen, wie viele von euch überhaupt da mit drin sind. Klar sehen wir die Zahlen, da steht dann irgendwas drinne, aber dass es alles reale Personen sind, das checkt man nicht. Und dass wir uns auch außerhalb des Spotify-Kosmos bewegen, ist natürlich auch so eine Sache. Deswegen A, danke, dass ihr zuhört. B, dass ihr unsere Spotify-Fokussierung so ein bisschen mitmacht. Und ich finde das einfach schön. Das kann man auch mal zwischendurch gesagt haben, dass es auch andere Plattformen und Wege gibt, wie man uns einfach auch hört und konsumiert, wie man so schön sagt.
Ja, absolut. Also wie gesagt, wenn ihr da auch irgendwelche Wünsche habt oder, ne, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Bitte nutzt sie gerne. Wir freuen uns da immer.
Ja.
Und es gibt auch, das hatte ich letztens gesehen, irgendwie haben wir Leute auch in den USA, die uns hören.
Ja, das sind dann VPNs.
Ja, oder, naja, gut, aber in Griechenland und so, also ich find's.
In Griechenland. Ja, die müssen auch mal Urlaub machen, Mike. Was willst denn du, hör mal? Also.
Ich bin erstaunt, also ohne Scheiß, wenn es Leute gibt, die einfach im Ausland sitzen, nicht jetzt Österreich oder Schweiz, sondern wirklich einfach so irgendwo, wo man es gar nicht erwarten würde und uns hören, bitte meldet euch mal. Mich würde das einfach interessieren, wie seid ihr denn bitte auf uns gekommen und warum macht ihr das?
Weißt
und bitte macht mehr davon.
Ja. Ich freue mich. Andere fliegen in die USA oder nach Griechenland oder wohnen sogar da und Mike macht einfach Hippie-Urlaub im Harz.
Im Harz.
Ja.
Ja. Dankeschön, Leute.
Danke euch.
Fürs Zuhören.
Ohne Scheiß.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
Genau. Und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.